Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Alter, ich hoffe sehr, dass das mit drauf ist.
Too fast, too furious.
Aber wirklich geil. Ja, ganz dynamisch steigen wir hier in die Episode ein.
Da sind ja auch nur Rowdies hier in deiner Gegend.
Naja.
Stand nicht irgendwelche Wettrennen auf der Straße?
Alle, Mean Streets of Wilmersdorf.
Mean Streets of Wilmersdorf, das hört sich nicht richtig an.
Nee, war mit dem Wedding schon besser.
Das war ein bisschen cooler, ja, das war realer.
Ja, ist jetzt vorbei, das Ding.
Das Spießerleben. Ihr bekommt natürlich in dem Podcast auch mit, wie wir altern, wie wir dann in so feine Gegenden ziehen, wie wir dann in den ersten Garten mit dem Rasenmäher irgendwie fliegen.
So das, ist das steht bei mir noch aus. Hast du da schon was?
Nee, im Moment habe ich auch noch keinen Garten, aber kommt ja alles noch.
Mietest dir so eine Parzelle da in diesen Gartensiedlungen.
Oder ich mähe einfach den Park, wenn ich Bock habe auf Rasenmähen. Geht auch.
Ja.
Kann man Rasenmäher bei Amazon kaufen. Gleich mal gucken.
Viel Spaß dabei. So, Episode 316.
Ja, es ist ein Monat her, dass wir zur dritten Episode aufgenommen haben. Ich habe geguckt.
Echt?
Ja, weil wir öfter mal auch so wechselnde Partner hatten. War ja so ein bisschen der Swinger-Monat. Okay, aber es waren immer zwei Episoden.
Der Swinger-Monat.
Insofern, jetzt sind wir mal zu dritt.
Geil.
Und von einem Dennis aus Osnabrück haben wir vor diesem Podcast noch nie was gehört. Aber jetzt mittlerweile ist er ein guter Freund von uns geworden.
Ja, fester Bestandteil fast schon von diesem Podcast.
Fester Bestandteil der Banausen, trägt den Azubi-Titel mit Stolz. Wo ist das Schild überhaupt?
Oh shit.
Oh shit.
Oh shit.
So viel zum Thema, jemand hat seine Arbeitskleidung vergessen.
Nicht sehr akkurat auf
jeden Fall. Aber den Pulli habe ich da unten liegen, was ist zu warm.
Okay, sehr gut.
Hat jemand meine Stories gecheckt? Aha, was ist denn da los?
Ja.
Ich bin bei Social Media unterwegs, ja. Sonst kann ich mich da mal auslassen über dich, ohne dass du es mitkriegst.
Ja, ich wurde ja markiert, dann kriege ich das mit.
Ah ja, stimmt, du wurdest markiert. Ja, sonst hat man eine Safe-Zone.
Mhm.
Wie ist ein Arschloch, kann ich da mal posten. Und der liest nicht.
Kriegt niemand mit.
Nee,
ja,
also alle außer du.
Guck ich da rein.
Das Gute.
Ja, schön.
Ja, hi Dennis.
Ja. Hallo.
Ja, voll gut. Dennis ist in town, live vor Ort in
Nicht
Berlin.
Zugeschaltet, live am Tisch bei uns.
Ja.
Ja, wie immer eigentlich, ne?
Ein bisschen lauter reden hier, es ist schüchtern geworden.
Also wenn ich vor Mikro war, dann ja bisher immer live, ne?
Nee, das stimmt nicht.
Nee.
Ah nee, stimmt. Ja. Die Jubiläums-Geburtstags-Episode.
Ja, und Bash und so.
Ja, ja stimmt. Und, ja. Und Bash, wollte gerade sagen.
Ja, also. Stimmt. Stimmt schon.
Netter Versuch.
Ja.
Unser ins Finale geschafft hier, der Azubi, ja?
Ja.
Zweiten Platz gemacht beim Bash, also ein fundiertes Filmwissen, weil es ist ein knackiges Quiz, was wir hier präsentiert haben.
Ja.
Und da muss man schon ein bisschen was drauf haben, um es da auf den zweiten Platz zu schaffen. Also da nochmal Glückwunsch.
Ja. Danke, danke.
Hast du gut gemacht, wir waren stolz.
Ja, das war groß.
Zwischenprüfung absolviert.
Nächstes Mal muss der Titel, ja.
Ja, nächstes Mal muss nach ganz oben aufs Treppchen.
Ist der doofe Tom weg auf jeden Fall da.
Na?
Vor der Spitze. Schönen Gruß.
Tom hat das auch gut gerockt, ey, muss man ihm lassen.
Tom hat das auch nicht schlecht gemacht, ja.
Nicht schlecht.
Ja, das kann man so sagen. Das war hardcore.
Ah, die waren ja alle Gewinner der Herzen.
Ja.
Waren ja, also, Hakan ist ja in der Vorrunde ausgeschieden, das heißt aber nicht, dass er kein Filmwissen hat. Also, das heißt, dass er halt extrem viel Pech hatte mit den Runden. Also ansonsten sind das ja alles gute Leute.
Ja, ich habe ja auch schon ein paar Rematch-Wünsche bekommen von Second Jan. Der wollte mich ja nochmal über den Tisch legen. Und Erik wollte auch nochmal eine Runde.
Gab es ein paar Ansagen, ja.
Ja. Ich glaube, Second Jan sagte sogar meine Nemesis.
Okay.
Da kann ich mich beim nächsten Mal warm anziehen wahrscheinlich.
Mhm. Ja, mir kommt so vor, als hätten wir so ein paar SM-Besucher. SM-Etablissement-Besuche bei uns im Kader, was die Spieler angeht vom Bewegtbild Banausen Bash, weil da sind ein paar, die kriegen halt ständig in die Fresse, aber die kommen halt immer wieder und sagen, ich will mehr auf die Fresse.
Ja,
aber sollt ihr kriegen.
Ja, vielleicht glauben die auch einfach an die Glückskomponente bei dem Spiel.
Ist ja auch so.
Schon auch mit bei.
Ja. Ist ja auch immer die Frage, wer welche Fragen kriegt und so. Ist ja.
Ja. Ja, aber Dennis ist nicht einfach nur so nach Berlin gekommen, um mit uns eine Episode aufzunehmen, sondern du bist anlässlich zum Fantasy-Filmfest hier.
Ja.
Erstmalig. Machst du die Nummer mit? Und da haben wir ja auch noch geplant, im Rahmen dessen irgendwie noch ein paar zusätzliche Episoden aufzunehmen oder halt reguläre, wie auch immer. Da kommt noch was, aber deswegen nehmen wir jetzt hier auch so ein bisschen zwischen Tür und Angel auf. Das war ja auch irgendwie, also bei uns ist gerade aktuell halt echt viel los mit Fantasy Filmfest.
Ja.
Dann, regulär ins Kino ist gerade eh nicht so wirklich viel, ne? Aber dann, du musst ja auch noch arbeiten und so haben wir viel um die Ohren gerade und dann müssen wir eben gucken, wo wir die Zeit finden. Aber jetzt haben wir es geschafft.
Ja, definitiv. Jetzt haben wir es geschafft und habe auch schon die beiden Auftragssupporter, die diesen Monat auf ihren Film warten, habe ich schon vertröstet auf den nächsten Monat und die wissen Bescheid und sind da cool mit.
Schön.
Also insofern musste man ein bisschen hin und her schieben, aber sollte kein Problem sein. Dafür kriegt ihr trotzdem Stoff ohne Ende.
Ja, das ist ja leider der Anspruch, den wir haben, dass wir da regelmäßig eine Folge rausbringen. Ja, eben du, ganz ehrlich, da hätten wahrscheinlich viele andere gesagt, ach komm schon, zu stressig alles, lass mal irgendwie, wir setzen 2 Wochen aus.
Ja, auf jeden Fall. Das hätte man machen können, aber nicht wir, wir sind fleißig.
Ja, wir sind ganz fleißig.
So, genug selber gelobt.
Ja.
Noch ein kurzer Hinweis, dass ihr unser Fleiß belohnen könnt bei Patreon, bei Steady, Dennis.
Ja. Oder beides.
Oder beides, ja, das ist natürlich ein absolut vorbildlicher vorbildlicher Move. Ich glaube, mit Raff hast du da dein Alleinstellungsmerkmal, dass ihr auf beiden Hochzeiten tanzt.
Ja.
Aber gut, doppelt losmacht. Hat ja auch geklappt. Ja. Haben ja auch 20 Lose von dir gezogen in einer Erziehung. Insofern scheint die Taktik aufzugehen.
Ja. Und du bist definitiv nicht im SM-Club, weil du kriegst nicht in der Fresse mit den Losen und kommst dann wieder.
Nee, das stimmt.
Du magst dann nicht mehr.
Nee, ich mag nicht mehr. Ich finde das scheiße.
Hast du was zum Jammern?
Ja, kurz hatte er mich ja so ein bisschen mit dem Argument gekriegt, dass er gesagt hat, ja, guck mal, du hast jetzt die ganze Scheiße da schon rausgezogen. Also da ist ja nicht mehr viel, wovor ich fürchten sollte im Lostopf. Und da habe ich mal so Dennis aufgerufen und hier André die Robbe und Benji und so. Und ich so, ja, fick dich, Alter, da ist noch echt genug Zeug drin, ja. Worauf ich nicht so einen Bock habe. Aber gut.
Ja, ist doch schön. Ist dann halt sowas wie die Niete bei der Tombola.
Genau.
Ja, warum können Tombola, wo keine Nieten drin sind? Das macht doch viel mehr Spaß.
Ja, müssen wir uns ein anderes Konzept überlegen.
Braucht ihr noch so ein Zonkgeräusch, wenn der Lose von mir zieht?
Das können wir in Reichweite auf jeden Fall.
Kriegen wir hin.
Auch bewahren, das Instrument.
Ja.
Ja, aber heute werden keine Lose gezogen, wie immer das in der letzten Episode des Monats. Aber wenn ihr in diese Lostrommel wollt, dann guckt mal in den Linktree rein.
Ja.
Bei Steady und Patreon könnt ihr das machen. Ihr könnt Filme sogar beauftragen. In dem höchsten Paket, ihr könnt Sonderepisoden hören und ihr habt Tabelleneinsicht.
Ja.
Sehr viel dazu.
Kann ich nichts hinzufügen. Macht das mal.
Ja, macht das mal klar.
Mhm.
Das reicht noch nicht. Was da
ja,
drin
ist noch ein bisschen.
Da geht noch ein bisschen.
Schon, ja,
da sind noch Plätze frei.
Ja. In dem elitären Kreis.
So sieht's aus. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, denn wir müssen ja auch erstmal den Leuten zeigen, was wir überhaupt machen und dass wir es übelst drauf haben. Und Dennis, du musst heute A-Game.
Muss delivern.
Muss delivern, ja. Hast ja gut geschlafen hier auf deiner Gastmatratze, insofern.
Ja, bin hier im wunderschönen Bed and Breakfast Hotel untergekommen.
Oder?
Das ist sehr empfehlenswert.
Mit sehr schöner Aussicht aufs grüne Wilmersdorf.
Genau.
Also,
Ein Kater gibt's auch noch.
Ja, stimmt.
2 Kater.
Ja.
Also bald.
Ja.
Wenn er seinen Alkoholkonsum weiter frönt, wie er sonst frönt.
Okay.
Haben wir 2 Kater.
Aber jetzt nur stilles Wasser.
Jetzt ein stilles Wasser, ja, sehr vorbildlich. Ja, wie ist der Kurs heute, Lee? Was machen wir?
Na, wir haben einen gemeinsamen Film und dann hat jeder noch eigene Projekte.
Richtig. Ja. Kalle darf sich heute freuen auf den Film The Void, den er uns aufgetragen hat für September. Das ist nämlich einer unserer Auftragssupporter. Mein Nachbar aus Moabit. Und den besprechen wir auch heute.
Ja.
Aber wir fangen erstmal. Genau, wir fangen erstmal mit eigenen Projekten an und Lee legt los, wie in jeder Freitagsepisode.
Ja. Mit einer Serie. Das ist eine UK-Produktion, wurde aber für Italien produziert und ist dort auf Disney Plus zu sehen. Also hier demzufolge auch. Eine Miniseries, 6 Episoden, immer so 3/4 Stunde, 50 Minuten und heißt The Good Mothers. Sagt euch das was?
Nein.
Okay.
Nee, mir auch nicht.
Auch nicht.
Du ja nach wie vor serienmäßig.
Immer noch Verweigerung.
Nicht so fett dabei. Ja,
nee.
Okay.
Ja. Bei Miniseries siehst du das auch nicht anders.
Doch, die gucke ich wohl. So.
Ja?
Also, aber ich krieg das halt, weil ich nicht so im Seriengame bin, meistens gar nicht mit, dass irgendwas rauskommt. Oder ob das eine Miniseries ist oder nicht. Wenn ich dann sehe, schon Folgen anklicken, dann skippe ich schon weiter.
Ah, okay.
Dabei würdest du bei deinem Filmkonsum, den du so an den Tag legst, würdest du ja locker so eine schrecklich nette Familie-Serie in 4 Tagen durchbingen.
Das könnte man schaffen, ja, definitiv.
Easy Game.
Ja, ein Montag.
Eben, würde sich eigentlich anbieten für dich, dass du auch Serien guckst. Aber okay, konzentrierst dich auf Filme.
Ja, mal gucken, wie es mit der aussieht.
Weil, na dann.
Wie gesagt, 6 Episoden, also das ist machbar.
Mhm. Wir lauschen.
Und es basiert auf einer realen Geschichte. Das wurde in einem Buch verfasst von Alex Perry. Und Stephen Butchert hat das zum Drehbuch umfunktioniert. Dieser Herr hat unter anderem The Last Kingdom geschrieben. Und wir haben ja auf die 6 Episoden haben wir 2 Regisseure, Elisa Amoruso und Julian Gerald. Ist also so ein bisschen gesplittet hier, ne, mit UK-Leuten und Italienern. Aber das Ding spielt komplett in Italien, ist komplett auf Italienisch und es ist eben auch eine italienische Geschichte, die ziemlich genau so, wie sie hier dargestellt wird, auch passiert ist. Mhm. Wir sind im Jahr 2010 und die Serie steigt ein mit dem Verschwinden von einer Frau. Wir sehen das aus der Perspektive von verschiedenen Frauen. Die stehen hier auch im Fokus, demzufolge auch der Titel der Serie. Und es geht um die Mafia. Genauer gesagt, die 'Ndrangheta. Das ist, wie man vielleicht weiß, in Kalabrien. Und dort halt die ortsansässige Mafia. Und
Grüße an Alessandro.
So, so.
Seine Heimat.
Naja.
Kalabria.
Mhm. Ja, und da hat sich das eben tatsächlich so zugetragen. Und eine der Frauen, die hier im Fokus steht, ist eben Lea Garofalo. Und die ist mit ihrer Tochter im Zeugenschutzprogramm. War das auch jahrelang, musste dadurch viel umziehen und immer wieder die Location wechseln. Und irgendwann wurde das zu viel. Nach ein paar Jahren hat die gesagt, nee, okay, ich kann nicht mehr. Und meldet sich wieder bei ihrem Mann. Gegen den sollte sie unter Umständen, also unter anderem aussagen. Meldet sich dann wieder bei ihrem Mann. Der macht erstmal einen auf große Freude, dass sie zurückgekommen ist. Geht ja auch um seine Tochter, Denise. Und dann ist ja vermeintlich erstmal alles cool und plötzlich verschwindet die halt. Das ist so ein Szenario, wo die zu dritt wohin fahren. Er sagt, er bringt jetzt seine Tochter kurz zu der Tante XY. Dann wird die da abgesetzt und dann heißt es, ja, ich muss mit deiner Mutter nochmal kurz was abholen. Und dann ist die Mutter weg. Und dann sehen wir die Staatsanwältin, die sich dem ganzen Mafia-Fall hier widmet. Und die ist sehr energisch unterwegs, hat aber halt auch immer wieder Probleme mit ihrem Vorhaben überhaupt durchzukommen, weil, das wird dann auch relativ schnell klar, du hast halt an allen Ecken und Enden Leute, die halt schon auch irgendwo Teil der Mafia sind und diese Strukturen gehen halt echt tief. Und weil es eben Fälle wie den von Lea Garofalo gab, haben viele einfach Schiss auszusagen, weil die sagen, hey, die finden uns eh und wegrennen ist überhaupt keine Option und wir haben überhaupt keine Chance gegen diesen strukturierten Mafia-Clan. Ja, und so ist dann primär Denise dran, dieses Verschwinden der Mutter irgendwie aufzudecken, wird da aber halt, die wird dann auch relativ schnell wieder nach Kalabrien gebracht, weil dieser Vorfall war nicht dort. Und dann ist sie da, hat halt die ganze Zeit auch einen Bewacher an der Seite, ne, und wird halt einfach vom Vater auf dem Weg kontrolliert. Irgendwann wird der auch, kommt der in so eine Art Untersuchungshaft und zieht aber halt immer noch die Strippen. Und so geht's in der Serie drum, wie die es schaffen, diesen Clan irgendwie aufzubrechen. Und das funktioniert halt überwiegend über die Mütter oder in dem Fall jetzt die Frauen von den Mafiosi, die dann irgendwie dazu gebracht werden sollen, auszusagen. Dann gibt es noch eine andere Frau von einer befreundeten Familie, die ähnlich groß ist, nicht ganz so mächtig wie die Familie Cosco. Das ist, also Carlo Cosco ist der Mann von Lea. Und der hat eben so die einflussreichste Familie in Kalabrien, der Mafia. Und dann gibt es aber noch eine andere. Und da ist, warte, wie heißt sie? Pesce. Giuseppina Pesce ist hier noch die andere Frau, die im Fokus steht. Die hat auch ein paar Kinder und ist dadurch natürlich auch immer wieder, also die ist sehr involviert in die ganzen Mafia-Strukturen, aber kriegt da halt auch nach und nach echt mehr Anlässe, da irgendwie rauszukommen. So, der Druck wird halt größer und das ist dann der Moment, wo die Staatsanwältin halt irgendwie dazwischen grätschen kann und die abgreifen. Und dann geht es eben auch darum, ob sie dann aussagen wird oder nicht. Das ist schon auch ein bisschen hin und her. Weil halt eben sehr viel auf dem Spiel steht, logischerweise. Ja, und so geht's halt eigentlich im Kern um Familie und was du da, also wie du da überhaupt rauskommst und was dich da noch drin hält in diesen Strukturen, weil die natürlich extrem beschissen behandelt werden alle und natürlich werden die überall anders besser aufgehoben, aber dann heißt es halt, naja, die Kinder, ne, stecken damit drin und das ist auch ziemlich krass, wenn dann eben eine sich davon macht und zur Staatsanwältin geht, dann werden die Kinder instrumentalisiert, die zurückzuholen. Dann kommen die Großeltern und wirken auf die Kinder ein und sagen, ja, jetzt schreib ihr mal das und das in den Brief so und schreib ihr Oma weint die ganze Nacht und schreib ihr so, dass sie nicht mehr zur Familie gehört, wenn sie jetzt nicht wiederkommt und so. All diese Dinge, ja, die werden halt übelst manipulativ da instrumentalisiert. Und das ist schon echt geil gemacht, wie du diese Strukturen siehst und halt, also wie aussichtslos das einfach ist. Weil die da halt festhängen und kaum Optionen gibt. Hm. Das ist The Good Mothers.
Erinnert mich natürlich stark an Gomorra.
Ja, ja, Leben.
Die klar. Ich 5 Staffeln verfolgt habe.
Ja.
Auch so mit den verschiedenen Banden und so. Mhm. Und dem Machtgefüge. Aber finde ich ja, bin ich ja grundsätzlich Fan von.
Ja, deswegen, also du solltest da auch reingucken. Also hier ist jetzt halt wirklich das, was anders ist, dass hier die Frauen im Fokus stehen. Mhm. Und von den Männern auch vieles aus dem Off erzählt wird. Weil du halt wirklich eigentlich immer bei den Frauen bist.
Das ist auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise.
Ja, und die spielen das auch alle toll. Also die Lea Garofalo spielt, das ist Michaela Ramazzotti. Die hat mit 50 Credits schon eine ganze Menge gemacht. Aber ich glaube hier so der Star, oder also nicht jetzt auf dem Papier der Star, aber ich glaube so die Breakout-Performance in der Serie, das ist die Giuseppina Pesce spielt. Mhm. Valentina Bellet heißt die. Und ich habe mal nachgeguckt, was die so in der Vita hat. Und die hat bei Genius schon mitgespielt, wenn es jetzt mal um so Hollywood-Projekte geht, ne, die Serie.
Mhm, habe ich gehört.
Und
wo die mal so bekannt mit Persönlichkeiten aus der Geschichte.
Genau, so in der einen geht es um Einstein und dann, glaube ich, um
Aretha Franklin, glaube ich, war auch dabei, oder? Cynthia Erivo?
Irgendwas, ja. Das war, glaube ich, Genius. Ja, das stimmt, das war dann 3. Staffel oder so, ne? Mhm. Ja, und jetzt habe ich gesehen, die ist in Ferrari die erste Italienerin, die im Cast genannt wird. Ansonsten sind es ja nur irgendwie Adam Driver und Konsorten, also halt wieder sonst was, aber kein Italiener. Und sie ist tatsächlich die erste authentische Italienerin da im Cast. Deswegen also kann ich mir gut vorstellen, dass die auch eine internationale Karriere macht, weil die hat ein sehr spezielles Gesicht und ist eine tolle Schauspielerin, ich finde. Bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ja, dann Simona Di Stefano könnte man noch kennen. Hat jetzt zwar nur 6 Credits, aber ist in Equalizer 3 dabei.
Okay.
Und ansonsten sind es eben primär Leute, die man, wenn überhaupt, in Italien kennt. Und die Serie hat dieses Jahr beim Berlinale Series Award für die ersten beiden Episoden den Preis bekommen. Na, da gibt es ja immer so Screenings für neue Serien, weil das ja auch dann gleichzeitig so ein Serienmarkt ist und da hat die einen Preis bekommen.
Hört sich nicht schlechter.
Rating ist Mature Audiences, klar, weil hier gibt es Gewalt und Waffen und Co. und entsprechende Sprache. Und das ist halt schon auch geil. Also ich glaube, dass selbst wenn du Italienisch kannst, brauchst du hier stellenweise Untertitel, weil halt, also die Slangs, die hier mitunter gesprochen werden, ja, die sind, glaube ich, schon echt tough zum Teil. Ja, aber ich habe das gern geguckt, mochte das.
Für dich fällt so, dieses Mafia-Genre fällt für dich nicht direkt in dieses Crime-Ding rein, nee. Oder? Das sind für dich 2 Paar Schuhe wahrscheinlich.
Das ist ein bisschen separat, ja.
Okay.
Ich weiß, dass es Crime ist, aber für mich ist halt Crime so dieses, wo waren sie gestern zwischen 17 und 18 Uhr?
Das meine ich ja, weil da bist du ja kein Fan von, aber wiederum bei Mafia-Sachen sehe ich ja, da bist du ja wieder positiv gestimmt.
Ja,
weil
ja, immer, klar.
Das sind ja eigentlich auch Bullen gegen Kriminelle.
Ja, klar.
Okay.
Jetzt Zahlen. Es gibt kein Metascore, aber IMDb gibt es eine Wertung, die ist bei 7,7 und Letterboxd ist die auch, da gibt es eine 3,6.
Ist sie kurzweilig zum Gucken? Also bist du da durch die Miniseries so gut durchgekommen, oder?
Ja.
Schon.
Also was ich kritisieren würde, aber das kann man fast nicht kritisieren, weil es ist ja anscheinend so passiert, aber da, also so ein paar Leute treffen auch da wieder Entscheidungen, wo du denkst so, ey, nicht im Ernst. Oder auch so, wie die Polizei manchmal pennt, wo ihr denkst, so, hey, also was, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, oder was? Also, ne, aber das, wie gesagt, war ja offensichtlich so. Nur das sind halt so Momente, die mir dann so ein bisschen aufgestoßen sind. Und okay, weird. Nee, aber das ist wirklich auch stellenweise sehr spannend. Und eben geil gespielt. Die ist jetzt überhaupt nicht actionreich oder, ne, also, und auch nicht dynamisch, Tempo, sonst was, kommt schon eher Slowpace daher. Mhm. Aber ich mochte das.
Schön.
Klingt gut.
So, Dennis darf anfangen.
Sag auch mal was.
Ja. Ich sag 8.
Das sage ich auch.
Na dann, Dabei eine Nullrunde. 8 ist richtig.
Yeah. You're the shit, you're the shit, you're the shit.
Heißt das gut erklärt?
Ja, Bombe.
Ich meine ja uns bei Punkt erwartet.
Natürlich.
Wir haben so elitär geraten.
Amazing. Dynamite. Beautiful. Dynamite.
Habe ich auch. Hier. Dynamite.
Dynamite. Toll.
So, und der war zum Beispiel auch von mir. Da konnte man sich doch nicht beschweren, oder?
Der Sample ist von dir?
Ja, den habe ich selber eingesprochen.
Ja, zwischendurch hast du auch mal ein paar gute reingeworfen. Hier, der Totengräber. Super Film. So heißt er zwar nicht, aber der weiß sofort, welchen ich meine.
Der Leichenverbrenner.
Der tschechische Totengräber.
Ja.
Ja, stimmt, der Leichenverbrenner.
Ja.
The Cremator.
Aber ich bin eigentlich immer noch auf der Jagd, dass Gäste auch mal 10 Punkte rausrückt für einen Film von mir.
Habe ich.
Weil, hast du?
Ja.
Echt?
Wirklich?
Mhm.
Für welchen?
Sam Neill.
Ah, echt?
Ja.
Okay, Possession.
Ja, ja, Possession hat 10 Punkte bekommen.
Krass. Oder? Ja, okay, dann weiß ich ja nicht. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich von Lee habe ich schon 3, aber von dir weiß ich nicht.
3 gleich.
Ja, da habe ich schon fast
ein Bingo. Ja gut, wenn du den ganzen Schrott reinwirfst, Lee feiert es ja.
Ach so.
Kriegst du leichter mal 10 Punkte von ihm.
Ja.
Ich glaube Possession 10, bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber der war schon nah dran.
Ja, sonst arbeite ich nochmal an mir.
Ja, ja, also versuchst du es ja auch nicht gerade.
Nö.
Meine ich ja.
Naja.
Nicht immer.
Hat bei mir ja scheinbar schon 3-mal funktioniert.
Ja.
Was waren denn das? Welche waren denn die 3? Weißt du das?
Possession, Kubo.
Ah, Kubo, 10 Punkte.
Und?
Possession, 9 Punkte von Guest.
Und The Terminator.
So. 9 von mir.
Ja.
Ja, mehr geht nicht.
Ja. Und nicht mal bei The Terminator habe ich es
gekriegt. Ey, das ist doch, das ist doch, Mann, hör mal auf.
Das ist doch,
also wirklich, alles Hampelmänner hier.
Da dachte ich, da reiß ich's.
Alles Hampelmänner.
Und dann kommt er mir so.
Ja gut, okay. Wolltest du auch nochmal sicher gehen, hat auch nicht geklappt.
Nee, eben.
Tja.
Was du machst.
Kein Respekt vor den Klassikern.
Ah, shit, Alter, den Hampelmänner, den müssen wir eigentlich noch samplen, ne, von Heikos Welt.
Den müssen wir merken. Samplen, ja. Okay, ja. Dann sind wir gespannt, was du uns mitgebracht hast hier, Azubi.
Ja, dann bringe ich mal meinen Film. Ich hab mal einen Ansatz gewählt, den Film auszusuchen, weil ich irgendwie darauf gekommen bin, so, ich habe 2 positive Eigenschaften an mir, die ich mal hervorheben oder die ich positiv finde, die auf einem Kindheitstrauma basieren, aus dem medialen.
Das ist jetzt oder was?
Ja, so ungefähr.
Okay.
Naja. Und
meine Hobbys sind Schwimmen, Lesen, Reiten.
Jetzt bin ich mal gespannt, die 2 positiven Eigenschaften, mit denen du hier Werbung machst.
Ja, das waren irgendwie so 2 Sachen, die ich viel zu früh gesehen oder habe. Und das eine war von Guns N' Roses, das Appetite for Destruction Album habe ich sehr früh bekommen. Und in der Mitte des Booklets war ein Bild von einer vergewaltigten Frau von einem Roboter drin. Und danach war für mich klar, so Hände an Frauen legen, no way. So, das hat mich fertig gemacht, das Bild.
Aber der Roboter wiederum.
Ja, der war geil. Und das zweite war Gewalt gegen Tiere. Und das basiert auf diesem Film, den ich viel zu früh gesehen habe. Den habe ich, glaube ich, 1996 auf Premiere damals gesehen. Und weil es ein Zeichentrickfilm war und ein Deutscher, haben sich meine Eltern wohl gedacht, naja, kann der Junge schon gucken. So. Und die Rede ist von dem Film Felidae. Habt ihr davon schon mal was gehört?
Ja, was war das noch?
Das war der Katzenfilm.
Genau.
Der ist auf meiner, weißt du, auf welcher Liste er drauf ist? Auf der The World is Hell Liste.
Ja, und da gehört er auch eigentlich hin.
Da ist der tatsächlich drauf. Und deswegen habe ich ihn, da habe ich ja auch alle Filme, die ich noch nicht gesehen habe, ich ja auch automatisch auf meine Watchlist gepackt. Deswegen ist der auch dabei.
Ja.
Habe den aber nie gesehen, ja.
Ja, und der ist tatsächlich verstörend gewesen für mich damals, weil der relativ brutal ist. Mhm. Der Film ist von 1994, ist wie gesagt 96 dann im Free TV dann erschienen oder auf Premiere besser gesagt. Und der ist von Michael Schaak. Und den hattest du ja neulich schon mal mit Werner. Der hat die meisten Werner-Filme gemacht.
Da habe ich den noch erwähnt, ja.
Genau. Und das Tolle im Deutschen ist natürlich, weil es ein deutscher Film ist, der hat wunderbare Sprecherriege bekommen. Unter anderem hast du da Mario Adorf, Helge Schneider, Ulrich Tukur, Wolfgang Hess, den die meisten wahrscheinlich als Stimme von Bud Spencer kennen. Mhm. Und das sind natürlich Sprecher, die machen auch schon Spaß. Uwe Ochsenknecht ist auch noch dabei in der Nebenrolle. Also es ist schon wirklich, macht Spaß zuzuhören. Und der Film dreht sich, ist eigentlich eine Noir-Geschichte, so eine Detektivgeschichte, und dreht sich um den Kater Francis. Francis ist nicht so ein abgehalfterter Noir-Detektiv, wie man sonst kennt, sondern eigentlich eher so ein gewitzter Klugscheißer. So wird er auch in dem Film häufiger bezeichnet, als ein bisschen zu schlau. Und der zieht mit seinem Herrchen, dem gescheiterten Schriftsteller Gustav, der in ein neues Haus. Und immer wenn er keine Muse mehr findet oder keine Inspiration für neue Stories hat, zieht er halt um. Dementsprechend ist Francis dann auch schon relativ oft umgezogen. sondern kommen die in dem Haus an und irgendwie stinkt es in dem ganzen Haus ein bisschen nach Chemikalien, vor allen Dingen im Obergeschoss. Deswegen geht Francis erstmal raus und will so ein bisschen die Nachbarschaft erkunden und lernt da als erstes im Garten den Kater Bluebeard oder Blaubart kennen. Der wird dann von Mario Adolf gesprochen und das ist ab da so ein bisschen sein Sidekick. Der ist, ja, und die finden dann da halt eine Leiche von einer anderen Katze in dem Garten, die durch einen Genickbiss gestorben ist. Und der Blaubart sagt aber, das müssen die Dosenöffner gewesen sein, also die Menschen. So, das kann keine andere Katze gemacht haben, aber Francis ist sich halt sicher, das muss von einer anderen Katze sein, weil Menschen sind A, nett und beißen die halt nicht in den Nacken. So. Und als er dann Blaubart überzeugt hat, beginnen sie so ein bisschen die Ermittlungen im Viertel und stellen Nachforschungen an, was da so los sein könnte und stoßen dann immer tiefer irgendwie, wie es dann halt in so Noir-Geschichten ist, es geht immer tiefer in den Moloch rein und dann ist da noch eine Sekte, die sowas wie einen Propheten anbetet, der Claudandus heißt und machen da auch so Elektro-Experimente, um sich so in Ekstase zu versetzen und ihm so ein bisschen Opfer zu bringen. Lernen auch noch ein paar schicke Ladies in der Nachbarschaft kennen. Also Sex ist da auch noch ein Thema, den man sogar sieht. Also es ist
Katzensex.
Katzensex, genau. Mhm. Und so wie er auch im echten Leben ist, sieht er nicht besonders nice aus für die Lady, die da anwesend ist. Sondern das ist eher so, naja. Ja, und es geschehen halt immer weitere Morde.
Partytime!
So ist es. Und es geschehen halt immer weitere Morde und je weiter sie ermitteln und finden dann Videos und Aufzeichnungen von besagtem Claudandus, was den ausmacht und was er vielleicht damit zu tun haben könnte. What,
Alter.
Wow, you know all the adjectives.
So, Julius, jetzt musst du mir mal das Wort Claudandus an.
Digga, so hieß
erklären.
Die,
so heißt der
so
Charakter.
Heißt die Figur.
Ach so.
Ja, und die Figur ist...
Hat er auch vorhin schon gesagt.
Aber ich kann es dir erklären, das heißt Latein und bedeutet der, der verschlossen werden will.
Oh, sehr gut. So. Der verschlossen werden will.
Ja, und wenn man den Film gesehen hat, weiß man warum.
Mhm. So. Ja. You're a fucking nerd.
Genau.
Der Song geht länger, oder? Nochmal.
Yeah, ja,
machen wir nochmal die Maxi-Version für die
ganzen. You're a fucking nerd. You're a fucking nerd. No one likes you.
So, wo ist der Chor im Hintergrund?
Ja, Guess könnte nochmal die Saint-Tropez-Nummer performen.
Die könnte ich auch performen, ja. Tja, Dennis weiß gar nicht, wovon wir reden, aber so, die Folge ist ja noch nicht raus. Ja. Er denkt, er ist up to date, ist aber nicht.
Nee. Die 4 Minuten auf dem Klo gerade haben nicht gereicht.
Das stimmt, ja. Zwei Folgen haben wir aufgenommen, die du noch nicht kennst. Stell dir vor. Jetzt machen wir die Inside aus den zwei Folgen.
Wie ging das?
Düle Sand.
Ah, ja, doch, okay.
Ja, da staunst du.
Ja. Gesangstalent.
Welcher Film?
Weiß nicht.
Das ist dann die nächste Kategorie.
Deswegen bist du nur der zweite.
Wir singen die Songs ein und ihr müsst sagen, welcher Film.
Oh Gott.
Mhm. Das wäre aber schon... Das wäre schon Next Level Shit hier.
Das ist Endgame.
Ja. Wir haben, glaube ich, auch in einer.
Ja, wobei bei Düle Saint-Tropez muss der ja, tendenziell erstmal in Filme, die halt in Saint-Tropez spielen.
Ja.
Kann man machen, ja. Könnte man drauf kommen. Aber gut, erzähl weiter. Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet.
Ja, ein bisschen. Naja, auf jeden Fall geschehen halt immer weitere Morde und sie finden immer mehr raus zu Tierversuchen an Katzen und irgendwelchen Sekten und tauchen halt immer weiter ab in die Abgründe und geraten da auch selber dann am Ende irgendwann in Gefahr und werden auch attackiert. Ja. Mhm. Weiter würde ich da jetzt erstmal nicht mehr erzählen, aber wer schon mal eine Detektivgeschichte gesehen hat, kann sich ja ungefähr den Ablauf des Ganzen vorstellen.
Haben die denn auch einen Offsprecher, wenn das so auf Film Noir gemacht ist?
Ja, also okay, geil. Francis, also Ulrich Tukur, spricht die Off-Stimme und die On-Stimme halt.
Okay, geil.
Und und weil er eine relativ interessante Stimme hat, er hat jetzt nicht so eine tiefe, basslastige Stimme, ist das eigentlich schön gesprochen und auch kannst du gut zuhören. Und weil er so ein pfiffiger Kater ist, hat das natürlich auch so einen gewissen Witz da drin, weil er halt so ein zynischer Klugscheißer ist.
Okay.
Ich kann ja dann Alice ein bisschen verstehen, so, weißt du, weil die sehen da, das Plakat ist ja relativ neutral gehalten, weißt du, das ist so ein Kater und dann liest du dir so die Prämisse durch, ermittelt irgendwie so ein Kater als Detektiv und so, denkst dir eigentlich nichts Böses bei, so.
Ja, du denkst halt, das ist Basil, der Mäusedetektiv für
genau, mit Katzen.
Mit Katzen halt.
Ja, ne? Ja, auf jeden Fall.
Aber da ist schon relativ viel explizite Gewalt drin und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, die mich dann da traumatisiert hat, wo einer Katze halt so der Bauch aufgeschlitzt wurde und die Gedärme so rausfallen mit okay. Embryonen noch drin. So, ja. Und da war ich fertig damit. Das hat auch bis heute gehalten. Also ich habe den Film seit 1996 nicht mehr gesehen, sondern jetzt halt. Mhm. Und ich hatte das noch alles präsent. Das, ja. Aber auch nur diese Bilder. Mhm. Also ich hatte nichts von dem netten Zeug, was da so manchmal drin ist, sondern alles nur den.
Krass.
Den wie krassen wie alt hast du gesagt, warst du, als du den das erste Mal gesehen hast?
10.
10.
Ja. Ein Jahr später habe ich dann Terminator 2 gesehen.
Aber das ist schon krass, ne? Dass es halt so im frühen Alter echt dann Filme gibt,
die dich prägen, ja.
Die dich hart prägen, also wo auch die Bilder dann echt ewig nicht aus dem Kopf gehen und so.
Habe ich auch einige. Und das Lustige ist, dass ich bei denen noch nicht einen Rewatch gestartet habe, bei den meisten, die mir einfallen. So.
Geht sage, mir ähnlich, ja.
Voll viel davon habe ich jetzt nicht gesehen.
Was sind da so, hast du da ein paar
ich schon mal? Ich habe schon mal das Schlangenei erwähnt mit David Carradine, wo sie im KZ diese Experimente machen. Den fand ich überkrass. Ist, glaube ich, ein Ingmar Bergman-Film.
Ah, okay.
Den habe ich irgendwie im späten Fernsehen geguckt, war komplett verstört. Dann Die Nacht der tausend Augen. Ist ein Thriller mit Elizabeth Taylor, wo sie halt irgendwie im Alkohol raus sieht, sie gegenüber halt so eine durchgeschnittene Kehle, so eine Leiche auf einer Couch sitzen und dann blitzt es und dann ist die Leiche weg. Den fand ich übelst gruselig. Und das sind so alles Filme, die habe ich halt in meiner Kindheit gesehen, aber seitdem nicht. Also es wäre mal interessant, da mal zu gucken, ob die ob das immer noch so eine Wirkung hat.
Ja, will ich auch mal. Also Der andalusische Hund will ich auf jeden Fall mal wieder gucken, weil den habe ich, glaube ich, seitdem nicht mehr gesehen. Was bei mir auch krass war, war Der Glöckner von Notre Dame.
Das hier mit Anthony Quinn.
Ja, mit Anthony
Ding,
Quinn.
Den habe ich nie gesehen. Den kenne ich nicht.
Der hat mich echt lange verfolgt.
Okay. Der Glöckner hat dich verfolgt. Ja, vielleicht war es einfach nur ein Flaschensammler aus dem Wedding. Schon mal daran gedacht?
Ja, wir haben ja eben rausgefunden, dass es hier den auch einen gibt. Das passt
ach
schon.
Ach so, ja, den. Apropos, alle. Neue Leute in der Nachbarschaft. Hier ist auf jeden mal Fall.
Eine Nachfolgerin von Zelda.
Ey, der ist auf jeden Fall ein gutes Pendant. So, sehr gut. Also ein würdiger Nachfolger, würde ich sagen. Der, also Vorteil, der schreit nicht rum.
Okay, stört die Aufnahme nicht.
Aber habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, wenn ich hier draußen unterwegs war. Der läuft in Armeeklamotten rum. Also der hat so eine Tarnhose an und so eine Jacke und aber alles akkurat zugeknöpft, oben mit so einer, der hat so ein Medaillon umhängen. Und ist wahnsinnig fokussiert, hat auch immer einen Rucksack an so und läuft dann echt immer so ganz anständig straight da die Straße lang und sammelt irgendwie Müll auf. Vorhin, als ich auf den Bus gewartet habe, kam der an mit so einem einzelnen Blatt in der Hand. Super zielstrebig auf den Mülleimer zu, schmeißt das rein und dann läuft er, der hat die Hände aber auch immer so oben, wenn er läuft.
Okay.
Super geiler Typ.
Aber der hat ja dann Mehrwert tatsächlich hier, im Gegensatz zu Zelda, die
einfach rumschreit. Habe ich Dennis auch gesagt, ich so, hey,
hier aufräumt.
Eben, sie hat rumgeschrien, er räumt hier den Müll weg, auch geil.
Das ist der Unterschied zwischen den Pennern Wilmersdorf und zwischen denen in Wedding.
Der stand auch gerade im Edeka vor mir an der Kasse.
Ach was.
Er hat sich 10 Scheiben Gouda von Gut und Günstig gekauft.
Stalker. Mieser Stalker.
Ja, aber ich meine, also gut, dass du es gesagt hast, aber die Frage wäre zwangsläufig gekommen, was kauft so jemand?
Gouda.
Rasierklingen.
Ja. Jetzt wissen wir es.
Genau. Ohne Rasierer.
Bastelt sich eine Bombe, ey.
Aber an der Kasse war er nicht mit diesen Händen nach vorne, oder?
Nein.
Stand er auch so da?
Nee. Mhm.
Ja, aber das ist schon, also den wirst du auch noch früher oder später sehen. Ist auf jeden Fall ein freakiger Typ.
Okay, bin gespannt.
Und da vorne beim Krankenhaus, da hängen schon auch ein paar spezielle Leute ab.
Ach, hier ist ein Krankenhaus auch noch hier um die Ecke.
Ja, die direkt nebenan.
Ach ja, hast ja gesagt, wegen der Lautstärke und so, dass dann da kein Thema ist.
Voll gut.
Ja.
Okay. Nicht, dass wir so ein Halloween-Szenario haben und die aus der psychiatrischen Abteilung brechen dann irgendwie 20 aus und irren hier durch die Gegend.
Ja,
klopft die an der Tür. Ja, genau.
Oh, stimmt, die Kleidung hätten, könnten wir da drüben doch nochmal nachspielen. Dann.
Spielen wir nach, machen wir nach.
Gehen wir einfach rüber und gucken mal, so können wir hier mal in den Keller.
So machen wir das, ja.
Wir haben da so einen guten Film gesehen.
Wir wissen ja sowieso aus diversen Filmen, du ziehst den weißen Kittel an und schon kannst du in sämtliche Räume im Krankenhaus kannst du auf jeden Fall reinmarschieren.
Stimmt.
Ist ja mal recht einfach.
Ja. Und ich kenne mich auch noch aus, beruflich bedingt so.
Stimmt.
Läuft.
Wir haben sogar einen Experten. Hast du bestimmt so einen Ausweis, oder den du vorzeigen kannst und wie laufen da Väter her?
Ich habe tatsächlich meinen Ausweis mit,
immer. Ist der nicht, ist der nicht weltweit gültig? So kannst du überall reinzeigen?
Ja.
Ja, perfekt. Wir laufen hier einfach daher. Wir sind deine Assistenten.
Ja.
Ja, wobei ich total abgefahren.
Wie Ken bei Barbie und sagt so, I'm a doctor. Genau. I'm a man. I'm a doctor.
Where's the real doctor?
Können wir dann nachher reinmarschieren, ein paar Medikamente mitnehmen. Schön.
Guter Plan, ja.
Aber das ist ja das Ding. Ich habe neulich festgestellt, dass einer meiner Freunde, sein Freund, arbeitet in dem Krankenhaus.
Ach.
Voll gut.
Auch noch Connections.
Ja.
Okay, zurück zum Katzenfilm.
Oh ja, stimmt. Wir sind schon wieder davon abgekommen. Ja, der Film es hat eine knackige Laufzeit. 82 Minuten. Das kann man gut weggucken. Und der war echt ziemlich teuer. Aber der hat Das ist so ein bisschen merkwürdig. Laut Wikipedia Deutschland hat er 15 Millionen gekostet. Mhm. Laut US 10. Und 10 Millionen D-Mark für einen Film finde ich schon für 94, für Deutschland schon
ja
ein knackiges Budget.
Mhm. Ja, ich habe da auch gerade mal auf IMDb Pro geguckt. Finde das ein bisschen verwirrend. Also es ist eine deutsche Produktionsfirma. Es ist schon zweifelsohne eine deutsche Produktion.
Ja. Also den Großteil der Animationen hat TFC Trick Company in Hamburg gemacht halt. Mhm. Und die haben aber ganz viel von so kleineren Animationssachen über die ganze Welt verteilt. Also so London und Kopenhagen und wo sie nicht überall, Vancouver, Seoul, die waren einfach überall,
okay,
wo sie was hinvergeben haben. Aber das wird ja heute ähnlich gemacht mit CGI.
Naja, weil halt die Produktionsfirma hat nur diesen einen Credit. Die haben irgendwie nichts anderes gemacht.
Danach pleite gegangen.
Fontana Filmproduktion, weiß ich nicht.
War zu traumatisieren für alle, wollte keiner mehr haben.
Aber der Animationsstil ist schon ein bisschen rudimentär, oder? Ist jetzt nicht so wichtig, dass du sagst, so ist jetzt Disney konkurrenzfähig, oder?
Doch, tatsächlich. Schon? Also der war für die Zeit, war der wirklich top animiert.
Okay.
Also der sieht schon ziemlich gut aus. Also wenn ich den jetzt so mit, keine Ahnung, nehmen wir nochmal Basil oder so vergleichen würde, irgendwas so aus der Schiene oder... hier, Pfeivel, der Mauswanderer, so in der Schiene läuft so, der mit. So
was
so.
Gegen Mäuse auf jeden Fall.
Das sieht gut aus.
Hallo, erzähl über einen Katzenfilm, Alter. Ja. So nur konsequent.
Katz und Maus.
Ja, stimmt. Bringt nur Mäuse, Mäuse-Content auf der Gegenseite.
Ja, nächstes Mal Tom und Jerry. Ja. Ist auf jeden Fall ein harter Film. Und wenn jemand vorhat, den mal seinen Kindern zu zeigen, wartet vielleicht noch ein Jahr länger, weil man sieht da schon harte Sachen aus. Und an einer Stelle sieht man Gregor Mendel, also der Vererbungslehren-Typ, der so ein Mobile aus Katzen in seinen toten Katzen so in seinen Händen hält und so einfach nur so Kadaver hoch und runter wippen. So. Also wenn du das mit 8 oder 9 siehst, bist du, glaube ich, gar.
Ja, ja.
Und dann ist mit Träumen erstmal nichts mehr. Witzig finde ich noch, den Titelsong hat Boy George gesungen.
Boy George.
Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber ich habe das Intro gehört und dachte so, Moment mal.
Do you really want to hurt
me? Hat der 94 noch Mucke gemacht?
94 hat er noch Mucke gemacht, ja. Da ist er so zu diesen Krishnas übergetreten und hat ab und zu hat diese Krishna-Songs gemacht.
Alter,
Hari,
stimmt.
Hari, Hari.
Ja, ja, genau. Alter, stimmt. Oh mein Gott.
Er hat auch so ein paar Cover gemacht. Dieses Everything I Own hat er gecovert von dieses Reggae-Ding und so. Mhm. Aber nicht mehr so erfolgreich wie in den 80ern mit Culture Club.
Ja. Und ich muss sagen, jetzt auch nach all den Jahren finde ich den Film immer noch echt hart. Mhm. Finde ihn gut animiert. Also kann mithalten. Man kann sich den auch gut angucken, weil er halt so kurz ist und weil er diese Noir-Geschichte hat, was mir erstmal immer gefällt. Das einzige Problem, was er für mich hat, der hat relativ oft so Traumsequenzen und mit Traumsequenzen habe ich so meine Schwierigkeiten, egal ob animiert oder real. Also immer wenn irgendwas so... Ja, Traumsequenz finde ich schwierig und so Drogenrauschsequenzen finde ich auch in der Regel schwierig. Oder wenn Leute tote Menschen sehen, irgendwo so, da war ich bei Walking Dead, habe ich fast gekotzt, als er dann seine Frau sieht. So.
Ja, da ist ja Gess auch kein Fan von.
Nee, das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Aber wie geht's dir da mit Big Lebowski? Wo du ja.
Achso, das ist cool.
Die Sequenz geht
ja,
klar.
Ja, aber die ist halt Sequenz. Auch so richtig drüber.
Ja.
Ich meine, soll es hier auch sein, aber ich weiß nicht, das hat mich irgendwie da rausgeholt.
Mhm. Okay.
Was meistens ja auch tut, das holte ich halt auf der Haupthandlung raus, erstmal, und dann nicht.
Und das kommt hier öfter vor.
Ja.
Okay.
Ich glaube an 2 oder 3 Sterne, 2 mindestens. Ja.
Okay.
Das hat mich immer so ein bisschen rausgeworfen. Ist natürlich jetzt kein Meisterwerk oder so, aber es ist schon ein schöner Film. Mhm. Also jeder, der mal Bock hat auf einen Crime oder so im Animationsstil, der sollte sich den auf jeden Fall mal anschauen.
Okay.
Hätte dir nicht gefallen, dass Bobby Ewing, umgebracht worden ist und dann, als die neue Staffel angefangen hat, war es nur ein Traum.
Nein. Traumsequenzen schwierig.
Okay.
Okay, jetzt haben wir dich vorgeschickt, als von wegen so traumatische Filme aus der Kindheit nochmal watchen. Also ist schon immer noch hart, aber konnte sie ein bisschen besser wegstecken, habe ich jetzt daraus rausgelesen.
Ja. Ist immer noch anstrengend für mich, so Tierleid zu sehen irgendwie, auch wenn es nur animiert ist, aber da sind so ein paar Tierexperimente so mit Säure dabei, wo ich sage, das ist finster.
Ja, aber es spricht ja dann doch, also spricht ja für den Film, wenn der immer noch so eine Wirkung entfaltet.
Ja. Massiv, ja.
Ja, also das macht das schon gut. Ja, er hat halt ein paar andere Schwachstellen, wo ich sagen würde, da hätte man besser in der Realität bleiben sollen oder jetzt vielleicht nicht ganz so in so eine Richtung auf, was die Sekte da so treibt. Die machen so Rituale mit Strom. So, das hätte mir jetzt auch nichts gegeben. So. Mhm. Die hätten besser einfach so Cthulhu-Mythos-mäßig irgendwie was machen können, aber nicht irgendwie so das, was sie da machen, so einen psychedelischen Stromtrip, das ist irgendwie weird.
Mhm. Psychedelischer Strom.
Ja.
Stromtrip. Okay.
Wenn das gehen würde.
So war das.
Come on, Hippies.
Mit den Hippies.
Die Hippie-Katzen.
Ja gut, also ich habe eine Idee.
Ja, ich auch.
Hast du noch Fun-Facts oder?
Nö, eigentlich habe ich, glaube ich, soweit.
Bist du durch?
Alles gesagt. Ist eine Buchverfilmung. Ja.
Und hast du das Buch auch dazu gelesen? Du hast ja ein paar Bücher gelesen.
Nee, diesmal nicht.
Bei dem nicht?
Nee, das habe ich bei Naked Lunch gemacht.
Das, okay. Glückwunsch. Ja. Soll mein Tagebuch lesen können, das ist genauso.
Soll ich dir das Buch mal mitbringen, Jess?
Nein, danke. Also es per Anhalt durch die Galaxis war schon ein guter Kauf.
Gut.
Das Naked Lunch Buch hätte ich dir wahrscheinlich wieder zurückgeschickt.
Da wäre es aber auch nicht so schlimm gewesen, wenn du es vergessen hättest im Urlaub.
Das stimmt, da wäre es nicht so tragisch gewesen. Ja, bei dem habe ich mich wirklich geärgert.
Ja.
Und bei Weltenschreiners Buch natürlich auch, das waren die beiden. Das liegen die immer noch auf Halde.
Ja, von dem habe ich ja auch eins gelesen.
Ach, cool.
Das Isa inspirierte, aber noch nicht.
Das noch nicht?
Das ja, kommt
das,
noch.
Das ist das, was wir da haben.
Ja, ich habe aber mein Pile of Shame ist noch ein bisschen höher bei Büchern als bei Filmen und deswegen muss ich erstmal abarbeiten, bevor ich wieder nachkaufen darf.
Aber schon inspiriert hier durch uns und durch die Connection oder?
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja, ich habe dann halt bei ihm mal draufgeklickt und gesehen, so, ach Mensch, der hat so ein Fantasy-Buch geschrieben, so stehe ich drauf. Das Cover hat mir auch schon so mich so in so eine World of Warcraft-Welt wieder zurückgeholt. Ich dachte so, okay, das könnte ich mir mal durchlesen.
Sehr schön.
Der Dennis hat ein Weltenschreiner-Buch gelesen.
Ja, klar.
Wie viele Punkte?
Boah.
Jetzt Buchrezension.
Das ist eine gute Frage. Das macht's. Das ist ein gutes Buch. Das macht's aber echt schwierig, das zu bewerten, weil ich in dem Bereich fast nichts anderes gelesen habe. Also ich kenne keine Bücher, die vergleichbar sind, so ich jetzt sagen könnte. Es ist im Vergleich zu, weiß ich nicht, die Zwerge oder keine Ahnung.
Aber besser oder schlechter. Du bist gut durchgekommen und so.
Ich bin gut durchgekommen, war gut unterhalten. Na, Ich habe aber auch von ihm selber gelesen, dass er da auch so ein bisschen kritisch ist. So. Er war sein Schreibstil noch nicht so ausgefeilt, wie er sich das gewünscht hat, glaube ich. Irgendwo meine ich, habe ich mal sowas gelesen.
War ein frühes Werk, ja.
Ja, war so sein Erstling. Ah, ja. Aber macht Spaß. Kaufen.
Sehr cool. Ja, unterstützt mal den Weltenschreiner.
Genau. Ja, Mann. Supporter, supporten, Supporter.
So sieht's aus.
Innen.
Sehr gut.
Anständig. Ja, dann lies mal Punkte vor.
Ja. Bei IMDb gibt's von den Usern eine 7,0. Bei Metacritic gibt's nix, gibt's keine, warum auch immer, also zumindest kein Durchschnitt, waren wahrscheinlich zu wenige. Mhm. Und bei Letterboxd gibt's eine 3,5.
Krass, schlechter als ich gedacht hätte.
Mhm. So.
Gast muss anfangen.
Ich sag 8.
Ich sag 7,5.
Eine 7.
Das gibt's nicht, das war mein erster Impuls, ey.
Ja, war gut.
Ah! Zum Kotzen.
Dachte dann doch, dass er dich ein bisschen mehr geprägt hat.
Das ja. Aber es hat wirklich war dieses Traumsequenz-Ding, weil das nimmt im Film von 82 Minuten wahrscheinlich 15 ein oder so.
Ach so, okay.
Da habe ich dann so, Und da gibt es auch noch eine andere Sequenz, die ich jetzt nicht verraten will. Das ist, ja.
Okay.
Da war
okay.
So ein bisschen, das waren die Abstriche, die ich gesagt habe, das gefällt mir. Hat mir als Kind wahrscheinlich Bombe gefallen, aber heute war ich irgendwie so,
Wen spricht denn Helge? Oder das ist das ein Spoiler?
Ja, das ist ein Spoiler.
Das ist schon ein Spoiler,
ja. Ja, Helge spricht eine Figur, die relativ weit hinten kommt. Und das wäre ein Spoiler, wenn ich das sage. Ja, genau. Das wäre ein Spoiler, wenn ich das sagen
würde. Okay. Na gut. Dann machen wir weiter im Programm.
Kann man sich drauf freuen, auf jeden Fall.
Kommen wir zu unserem gemeinsamen Film.
Machen wir das, ja.
Soll Guess nicht erstmal?
Du hast recht. Wenn Guess will, darf er auch noch.
Lass mich überlegen. Nee, machen wir den gemeinsamen Film.
Ja, gut, du liegst da hinten.
Ach nee, warte mal, siehst du, ich hatte gerade wieder schon den Gedankensprung. Ich dachte gerade, okay, ja, da muss ich einmal weniger raten, aber ich rate ja gar nicht meinen eigenen Film. Nee, dann mache ich meinen eigenen Film natürlich. Das ist
kein Problem.
Das ist ja dann kontraproduktiv.
Ja.
Ich dachte gerade, cool, kann ich hier meine Punkte ins Ziel bringen. Nee, ich würde auch noch gerne einen machen. Auch wenn ich hier gerne übergangen werde von Herrn Richter und habe ja ein Supporterpärchen, auf das du sehr eifersüchtig bist. Und habe ich los von denen, beziehungsweise von Ju, aus dieser Tenerziehung, die wir mal hier hatten. Und das werde ich jetzt mal bringen. Und das ist der Film Midnight in Paris aus dem Jahr 2011. Regie und Drehbuch Woody Allen. ein Mann, den wir kennen und den wir hier schon das ein oder andere Mal hatten in diesem Podcast. Und Dennis kennt ihn und hat ihn gelockt. Lee, hast du den gesehen?
Mhm.
Hast du?
Ja, habe ich den nicht gelockt.
Das war nicht während dieses Podcasts, oder? Also wahrscheinlich dann, du lockst ja rückwirkend nicht, oder?
Naja, hast recht, aber kann ich jetzt gleich mal machen bei der Gelegenheit.
Kannst du bei der Gelegenheit mal machen, ja. Mir ist auch aufgefallen, dass ich Excalibur nicht gelockt habe und
schämlich.
Ja.
Und ich meine, wir hatten es schon mal davon, dass ich glaube, den Film ein bisschen besser fand als du. Ich konnte ihm ja ein bisschen was abgewinnen.
Möglich wär's.
Ja.
Das ist bei mir skurril, weil der Film hat ja als solches was sehr Traumhaftes. Den mag ich aber sehr.
Den magst du wiederum sehr. Ja. Okay, ja, das kann man tatsächlich so unterschreiben, was du gerade meintest. Du hast ihm 4 Sterne gegeben bei Letterboxd, habe ich gesehen. Also insofern kommt er gut bei dir an.
Ja.
Okay, dann fasse ich mal die Story zusammen. Gil und Ines, das sind unsere beiden Hauptfiguren. Das ist ein Pärchen. Die sind verlobt, werden gespielt von Owen Wilson und Rachel McAdams. Owen Wilson hatte ich ja neulich schon in Darjeeling Limited, einen weiteren Losfilm aus dieser besagten Beziehung. Rachel McAdams, allen bekannt aus The Notebook und vielen weiteren schönen Filmen. Und die begleiten ihre Eltern auf eine Geschäftsreise in die Stadt der Liebe, Paris. Und haben gesagt, wenn jetzt der Vater sowieso dahin fährt, dann nutzen wir das und machen noch einen schönen Trip vor unserer Hochzeit und besuchen mal die Stadt der Liebe und gucken uns da so ein bisschen die Stadt an, während der Vater da seine Geschäfte macht mit seiner Ehefrau. Gil wiederum versucht, Ideen für sein erstes Buch zu bekommen, weil er war primär erfolgreich als Drehbuchautor, aber so ein richtiges Buch, was in der Buchhandlung steht, hat er bis jetzt noch nicht verfasst und arbeitet daran. Er ist super verliebt in die Stadt, er will dort leben. Er würde am liebsten dorthin ziehen, schwärmt die ganze Zeit Ines was vor, wie toll das da ist und wie inspirierend das ist und wie viel Geschichte diese Stadt hat und die Straßen und so weiter und so fort. Sie wiederum bezeichnet ihn als Träumer. Er soll mal lieber mehr wie Paul sein. Paul wiederum ist so ein schnöseliger, sehr belesener Bekannter von Ines, der ebenfalls mit seiner Frau gerade in Paris ist. Der wird gespielt von Michael Sheen. Und mit dem machen sie so eine Museumsführung, wo er dann immer so seinen Senf zugibt. Und Gil ist natürlich überhaupt nicht beeindruckt. Ines wiederum hängt an seinen Lippen und findet mega flashy, was er so von sich gibt. Also es ist ein krasser Blender auf jeden Fall. Und eines Abends um Mitternacht rum geht Gil spazieren. Aber seine Verlobte wollte lieber tanzen gehen und darauf hatte er keine Lust. Deswegen haben sich an dem Abend so die Wege getrennt. Und da hält so ein Oldtimer neben ihm und schlägt vor, ihn mitzunehmen. Da er nämlich sein Hotel nicht findet. Der ist nämlich auf der Suche. Der ist nämlich auf der Suche nach seinem Hotel. Und ja, findet sein Hotel nicht. Und im Auto sitzen Zelda und Scott Fitzgerald, gespielt von Alison Pill und Tom Hiddleston. Das ist ein Autorenpaar aus der Vergangenheit, wie manche belesenen Leute vielleicht kennen. Und die nehmen die mit. Und er weiß erstmal nicht, was abgeht und warum die sich als diese Autorenpaar ausgeben. Und auf einer Party erfährt er dann, er ist in den 20er Jahren. Weil er lernt dort weitere historische Persönlichkeiten kennen. Und da sind dann sehr prominente Leute, Schauspieler und Schauspielerinnen, die bekannte KünstlerInnen dann darstellen. Da haben wir zum Beispiel Kathy Bates als Gertrude Stein. Wir haben Corey Stoll, der Hemingway spielt. Wir haben Adrian Brody, der spielt Dali. Übrigens so ziemlich die schlimmste schauspielerische Leistung, die ich jemals von Adrian Brody gesehen habe. Sein Dali. Dali, weißt du, mit seinem Stock. So, also so super ausladend und ziemlich daneben. Habe ich nicht verstanden. Und da haben wir noch weitere historische Persönlichkeiten wie Picasso, Josephine Baker, Louis Buñuel. Spielt hier eine Rolle. Das ist tatsächlich eine interessante Szene, weil Owen Wilson ihm nämlich vorweggreift und ihm von diesem Film hier Der Würgeengel erzählt. Mhm. Und Louis Buñuel versteht einfach die Handlung nicht und sagt so, warum können die nicht einfach rausgehen? Warum sind die in diesem Zimmer? Warum gehen die nicht einfach raus und so? Und hat dann die ganze Zeit diese Fragezeichen. So, wir haben eben versucht, diese Handlung zu erklären. Dabei ist das ein Film, den er später drehen wird. Die Szene war schon recht charmant. Cole Porter taucht noch auf. Und dann haben wir noch die bezaubernde Marion Cotillard als Liebhaberin von Picasso. Und das ist im Grunde genommen die Rahmenhandlung des Films. Und ich nur so, was soll das?
Schon wieder, ja.
So zurück in die Zukunft für Geschichte-Leistungskurs oder was will uns der Film genau sagen? Und es ist ein Film, wo ich nicht durchsteige, was hier ran so geil sein soll. Also
das ist ja offensichtlich ein Märchen.
Ja, aber? Was ist denn der Sinn dieses Märchens? Erzähl mal.
Ich will es dir nicht erzählen, Alter. Ich finde es nur spannend. Also, weil du mochtest den davor schon nicht und jetzt hast du ihn nochmal gesehen und das ist aber nicht besser geworden.
Nee, das ist auf jeden Fall nicht besser geworden. Also ich weiß, was ich daran nicht mochte, weil ich verstehe diesen Film nicht, ich verstehe den Sinn des Films nicht. Also es ist einfach für mich nur so eine Aneinanderreihung von historischen Persönlichkeiten, die er halt kennenlernt. Er ist wiederum aus der Gegenwart und trifft dann so seine Helden aus der Literatur und aus der Malerei und aus der Kunst in der Stadt, die natürlich auch bekannt ist für Malerei und Kunst und Co. Aber der tiefere Sinn, nee, der ist mir entgangen.
Naja, aber du hast ja gerade, bist ja damit eingestiegen, dass er auf der Suche nach Inspiration ist.
Ja, natürlich. Und dann kriegt er Inspiration für sein Buch.
Naja, aber ich meine, das sind ja die Leute, wenn du sagst, das sind seine Idole und so weiter, das ist doch eine gute Quelle für Inspiration.
Warum hat er die Inspiration nicht durch die Werke von ihnen gehabt, sondern muss denen erst begegnen, wo für mich nichts bei rausgekommen ist, wo er jetzt letztendlich inspiriert worden wäre für sein Buch?
Okay. Du hast doch gerade gesagt, ein Typ aus der Gegenwart verbringt eine Nacht mit Helden aus den 20er Jahren.
Ja.
Findest du es ein alltägliches Ding, oder was?
Nee, natürlich ist es nicht alltäglich, aber Dennis, ja, was fandst du in diesem Film total?
Aber vielleicht ist ja auch gerade das Ding bei der Suche nach Inspiration, dass man so seine Helden mal durchgeht. Was mag man an denen? Warum faszinieren die einen? Und wenn man die trifft, vielleicht, weil es ja märchenhaft ist, ist das vielleicht auch nur so, wie er in Gedanken quasi sowas durchgeht und sich da versucht, Inspiration zu holen. Mir hat das primär richtig gut gefallen, weil ich die Leute halt geil finde. So Hemingway ist für mich ein Traum.
Ja.
Also so, sowohl als Autor als auch da in dem Film dargestellt irgendwie.
Corey Stoll,
okay. Und generell ist diese Vorstellung, wenn man sich das selber so vorstellt, okay, ich könnte jetzt eine Nacht irgendwo in einem Jahrzehnt verbringen mit Leuten, die ich feiere.
Ab zu Hitler.
Dann würde ich wahrscheinlich in Las Vegas in einem BMW erschossen werden, aber
ach so.
Naja.
Naja, aber guess, wir hatten es doch neulich davon, als du über S for Stanley hieß sie, ne? Oder? Mhm. Ja. Als wir darüber gesprochen haben und du meintest, dass solche intimen Dokus auch irgendwie cool sind, weil man dann halt, oder meinte ich das, dass man dann halt ein Gespür für die Person bekommt. Weil du die halt irgendwie auch besser greifen kannst. Und dass wir das gut finden. Und jetzt versetz dich doch mal in die Lage, du bist ein Autor und kannst dann halt quasi eine Nacht mit deinen Idolen verbringen und auf dem Weg halt mehr als die Bücher irgendwie auch die Person dahinter kennenlernen. Das ist doch geil.
Ja, natürlich ist das bestimmt geil und interessant und flashy, wenn du das selber im eigenen Körper erlebst, aber der Film dazu ist es nicht.
Schade.
Der ist lame. Und ja, ich finde es ganz interessant, dass Alan ja seinen Schauspielern immer nur so, oder Schauspielerinnen auch nur so Seiten für ihre Parts gibt. Also er gibt denen ja selten ein ganzes Drehbuch. Die wissen eigentlich meistens nicht, worauf sie sich einlassen. Und der hat Tom Hiddleston in 3 Minuten gefragt, pass auf, Digga, hast du Bock, F. Scott Fitzgerald in meinem nächsten Film zu spielen? Midnight in Paris. Und er so, alles klar, ich bin dabei. Der wusste nicht, dass es um Zeitreisen geht. Der war am Set und hat sich übelst gewundert, dass Owen Wilson so mit zeitgemäßen Klamotten rumrennt und meinte so, ich dachte, das wäre ja so ein Historiending, weil, weißt du, er sieht halt so Hemingway und die ganzen Leute halt so, weißt du, mit diesen 20-Jahre-Klamotten und wundert sich, warum Owen Wilson jetzt hier normale Klamotten an und hat dann erst so peu à peu rausgefunden, dass der Film halt so ein Zeitreisethema mit drin hat. Und Woody Allen ist mit dem Film tatsächlich schon sehr, sehr lange schwanger gewesen, weil der hatte in den 70ern schon die Idee, den Film zu drehen und wollte Cary Grant dafür aus der Rente holen. Und wollte den mal wieder vor die Kamera zerren.
Okay, wow.
Und das ist wesentlich später, erst im Jahr 2011 realisiert worden, dass dieser Film das Licht der Welt erblickt hat. Und wir haben hier Allens finanziell erfolgreichsten Film überhaupt, den er jemals gedreht hat. Ach, der was? Hat 17 Millionen Budget gehabt und hat über 150 Millionen eingespielt. Das war überhaupt der erste Film, der über 100 Millionen eingespielt hat aus Woody Allens Filmografie. Das hat noch keiner geschafft.
Krass.
Und der hier gleich 150, also es war mega Erfolg. Der war 4-fach Oscar nominiert.
Sagte er empört.
Alter. Regie, Art Direction, jetzt bester Film, Oscar nominiert für besten Film, okay? Und dann für mich unfassbar, er hat wirklich den Oscar gewonnen für das Drehbuch. Das Drehbuch, Alter, das sind 5 Sätze, das Drehbuch so. Warum gewinnt er den Oscar?
Digga, warum gewinnt Once Upon a Time in Hollywood den Drehbuch-Oscar?
Kann ich mehr nachvollziehen, ehrlich gesagt, als
was?
Hier.
Alter?
Das ist ja wenigstens kein schlechter Film.
Er hat doch kein gutes Drehbuch.
Ja, es gibt noch andere, die man hier nennen könnte, aber das hier, das Drehbuch, dann, ja, egal. Regie wäre auch dumm gewesen, also insofern, keine Ahnung, ich finde alle Nominierungen hier total bescheuert. Egal.
Ich finde alles bescheuert.
Der ist ja sowieso alles in den 2000 Jahren, ich mag ja Woody Allens alte Sachen, da ist ja echt wenig, was ich irgendwie, womit ich nichts anfangen kann. Aber was die 2000er Jahre angeht, da ist der so richtiger Hit and Miss, also ich fand den hier, Rainy Day in New York, fand ich scheiße. diesen To Roam With Love mit Alec Baldwin und so, den fand ich auch nicht doll.
Nee, ja.
Aber dann wiederum dazwischen immer, wir hatten ja auch von Ju hier, Vicky Cristina Barcelona, ist ein super Film. Irrational Man mit Joaquin Phoenix, den mag ich total. Blue Jasmine mit Cate Blanchett und so, der ist auch super. Also immer wieder.
Ja, Matchpoint war auch super.
Matchpoint
war auch. Den kenne ich noch nicht. Ich mochte auch Whatever Works.
Ja, der war auch noch.
Larry David.
Ja. Also immer wieder tolle Filme, aber dann auch wieder so Ausrutscher, wo du sagst, Alter, der ist ja lahm. Und Midnight in Paris gehört definitiv zum, in meiner Ansicht gehört das zu den Lowlights, obwohl viele die mögen, also. Mir gefällt er nicht.
Klanghölzer.
Habe ich mir fast gedacht bei 4 Sternen bei Letterboxd. Junge, Alter.
Ja, du findest den lame, aber ist das jetzt wieder so ein Ding, wo du sagst, hier sind so viele bekannte Gesichter, dass du da gut durchkommst?
Verheizt.
Oder, ja, das haben wir verstanden.
Dann machst du wie Wes Anderson oder machst wie hier Damien Chazelle und so, dann pack die Leute, hol dir prominente Namen und pack die auch so in Szenen, die halt geil sind. Hier spielt halt Adrian Brody, Alter, der mega talentiert ist, spielt halt Dali total daneben, wo ich denke, so, ja, es war ein bekanntes Gesicht, macht den Film aber nicht gut. Also klar sind dann andere Leute wie Kathy Bates und Marion Cotillard und auch Corey Stoll als Hemingway, das ist schon in Ordnung schauspielerisch, aber das ist einfach alles nur zu kurz, um den jetzt irgendwie Raum zu geben. Also
Adrian Brody hat für mich jetzt eh mit Pat Riley seine Paraderolle gefunden, Alter.
In der Basketball-Serie.
Ja, Mann.
Ja.
Perfekte Besetzung.
Das ist ein super Schauspieler. Ja. Aber was der hier macht, denke ich so, Alter, was machst du denn da, Alter?
Vielleicht war der ja so.
Werden wir sehen. Ja, weil kommt ja jetzt eine Darstellung von Ben Kingsley ins Kino.
Wie, der ist doch von 22 oder was? Daliland?
Gibt's denn schon?
Ja.
Ja. Achso, ich dachte, der kommt noch.
Nee, der war von 22, glaube ich. Mhm. Ja, aber nee, sehen. Es gibt doch noch ein anderes Dali-Biopic, glaube ich sogar.
Irgendwas war da,
ja. Ja, ja. Ich glaube, der mit Ben Kingsley, der ist schon draußen.
Gab es denn schon mal ein klassisches Dali-Biopic? Noch nicht, oder?
Doch, warte mal, jemand anders hat auch schon Dali gespielt.
Ja, mal wieder ein Film, aber schon so ein klassisches Biopic über ihn?
Nee, so ein richtiges Biopic, glaube ich, wo sein ganzes Leben abgehandelt wird? Nicht, oder? Aber also wo so Ausschnitte aus seinem Leben erzählt wird. Das kann sein, schon mehrfach.
Das könnte man ja auch wunderbar fantastisch gestalten, so ein Biopic über ihn.
Ja, Dali hat ja selbst mal so eine Art Biopic, oder halt auch, es war auch wieder mehr Kunstinstallation als Film, aber auch so eine Art Film über sich selbst, das habe ich auch gesehen, das so kurz nach dem andalusischen Hund. Das ist auch ziemlich verstörend, Alter.
Ja gut, gerade was sein Stil angeht, würde sich natürlich nicht so ein lineares, klassisches Biopic anbieten, sondern ja, da könnte man natürlich was richtig Surreales draus machen.
Das war schon ein krasser Typ.
Ja. Na gut. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, sorry, Ju, aber.
Ja, ich weiß trotzdem nicht, ob das zumindest eine gewisse Kurzweiligkeit für dich hatte, auch wenn du es lame fandest. Oder fandst du es schon so beschissen, dass das anstrengend wurde?
Wirst du mal mit Attributen um dich anstrengend?
Ja, weil, also ich finde, wenn ich einen Film scheiße finde und das wird nicht besser währenddessen, dann finde ich das zunehmend nervig.
Du bist aber, dazu muss man sagen, ich meine, wir kennen uns ja mittlerweile ein bisschen, du bist ja auch um einiges genervter als ich, wenn du jetzt im Kino neben mir sitzt oder rumseufzt oder keine Ahnung, wenn nach 10 Minuten dir ein Film nicht passt, dann merkt man dir das ja eher an als bei mir. Ich bin ja schon da ein bisschen geduldiger, also das kann man ja hier mit reinrechnen.
Siehst du, aber als ich dir neulich erzählt habe, dass es bei dir, wenn es um die emotionalen Ausschläge geht, eher ein bisschen flacher abläuft als bei mir, hast du protestiert. Deswegen, bei mir geht's natürlich eher in die Extreme, ja. Ich finde Dinge schneller nervig oder dann mehr nervig und ich glaube andersrum aber genauso. Ich bin, glaube ich, auch schneller dann ziemlich geflasht.
Ja, aber du zeigst dein Geflashtsein auch nicht so überemotional. Du bist jetzt nicht der hyperemotionale Typ, was ich da auch meinte. Du bist nicht der auf den Tisch springt, wenn man jetzt sagt, so, Alter, sondern du hast schon 10-Punkte-Film rausgehauen. Davor klang es so wie so ein, als hättest du irgendwie aus einem Buch vorgelesen. Und dann so 10 Punkte. Ja, 10 Punkte.
Ja, hat mir gut gefallen. 10.
Ja, genau.
Toller Film. Ja, okay, gut.
Mal so, mal so.
Ja, ich wollte eigentlich auch nur wissen, ob du da irgendwie durchgekommen bist oder ob du da alles einfach rundum scheiße fandest und das gehasst hast, diesen Film nochmal gucken.
Der geht 94 Minuten, also der geht jetzt keine 3 Stunden. Insofern, ja, ich bin ja schon irgendwie durchgekommen. Das ist immer noch Woody Allen-Film, also.
Ja, siehst aber, du, das ist zum Beispiel was, da sitzt, das haust du hier so in einem Nebensatz raus, das sagt ja was aus. Weil deswegen meinte ich ja mit den ganzen Schauspielern und so, haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, du bist ja tendenziell jemand, der einen Film aufwertet, wenn da eine sehr prominente Darstellerriege aufläuft.
Aber das sind ja Sachen, die du weißt. Da musst du ja nicht von mir noch eine Bestätigung kriegen. Das sind ja Sachen, die du von mir kennst.
Wir haben einen Gast, der muss mitraten.
Der Gast hat jede Minute von uns gehört. Der ist auf dem gleichen Stand wie du.
Ich kenne keine einzige Folge.
Nein, dir fehlen nur zwei Folgen, Junge.
Ich bin hier zufällig reingestolpert. Was passiert hier?
Ich habe eigentlich nur Pizza gebracht.
Ja, genau.
Das ist der Typ, der die Zelle aufgehoben hat, oder? Ja, den du eingeladen hast.
Ja. Und kurz deine Uniform ausgezogen, du Fuchs.
Und die 10 Scheiben Gouda waren mein Gastgeschenk.
Fett. Das ist ein schönes Gastgeschenk.
10 Scheiben Gouda. Schweizer erstmal holländischen Käse mitbringen, ey.
Ich muss mal im Supermarkt irgendwie in Schweizer was mitbringen. Holländischen Käse.
Geile Idee.
Und tschechische Schokolade.
Ah, sehr schön.
Super. Raus.
Stark. Ja, so. Jetzt noch Fragen oder Punkte?
Hier.
Wir machen dein Witzlein im Büro und zu Haus.
Das ist richtig,
ja. Witzlein zu Haus.
Das machen wir.
Ja, ich hab keine Ahnung. Hau Punkte raus.
Midnight in Paris 2011, 94 Minuten, IMDb 7,7, der Metascore ist bei 81. Du vielleicht erkennst ja an meiner erbosten Stimme, dass ich mit diesen Punkten nicht konform gehe. Letterboxd 3,7 und jetzt ihr.
Ja, natürlich erkennt man das, und weil es aber ein Woody Allen Film ist, kann das jetzt 5 abwärts alles sein, finde ich.
Willst du meine vorige Punktbewertung hören? Bei der Erstsichtung, bei Letterboxd.
Okay, also vorherige heißt, das hat sich verändert anscheinend.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ob du sie hören willst.
Ja, hau raus.
3 von 5 Sternen.
Oh.
Siehst du?
Vielleicht ändert das ja noch etwas.
Übler Rotzen, du Scheiße, ich verstehe das nicht. Was soll das überhaupt? Frechheit, die auch noch Oscar-Nominierung. Ja, übrigens, 6 Punkte.
Ja. Freunde,
du bist ein Typ, ey.
Freunde, ganz ehrlich, wir reden von einem 6-Punkte-Film, der den Drehbuch-Oscar gekriegt hat. Das ist einfach mal, also das müssen 10 Punkte sein fürs Drehbuch und nicht ein 6-Punkte-Film.
Das ist so geil, ey.
Muss ich eine Statistik aufstellen, wie du die Drehbuch-Oscar-Gewinner bewertet hast?
Mach das mal.
Gut. Alter, 6 Punkte. Ja, okay, pass auf, dann sage ich 5.
Das sage ich auch.
4.
Fuck.
Von 3 Sternen auf 2 Sternen gefallen. Hat nicht dazu gewonnen, sondern das Gegenteil.
Ich war vorher bei 3,5. Irgendwie. Hatte ich so im Kopf. Ja, aber diese 3 Sterne haben mich jetzt irgendwie rausgeholt.
Das ist wirklich. Ach ja.
Das könnte heißen, dass ich anspruchsvoller geworden bin. Ja, ein bisschen kritischer hier den Film gegenüber. Nicht mehr so 5 Grade sein lassen, wenn die Filme nicht geil sind.
Mhm. Ja. Oder fantasieloser.
Oder so, ja, vielleicht, genau.
Desillusioniert vom Alter.
Ist das meine verträumte Jugend im Jahre 2011 gewesen?
Genau.
In meinen 50ern. Jetzt in den 60ern bin ich ein bisschen mürrischer geworden. Das mag sein. Ja. Okay, Midnight in Paris. Grüß an Ju. Vicky Cristina Barcelona. War die bessere Wahl. Ende.
Ja, jetzt ärgert sich Ju wahrscheinlich, dass ich den nicht gucken musste. Oder vielleicht sogar Dennis. Weil wir könnten dem ja scheinbar eine Menge mehr abgewinnen.
Das ist immer so. Es ärgern sich auch einige, dass du Excalibur gucken musstest und nicht ich.
Denke ich mir, ja.
Und andersrum und so. Das haben wir ja immer wieder.
Mhm.
Ja. Und ich werde hier ausgepeitscht dafür, dass ich so scheiß Lose bringe. Und Ju hat gerade 0 und 3 und 4 gebracht. Also bitte.
Ja, die ist gut unterwegs. Aber nicht mit Vorsatz wie du.
Ja, das
sind ja wirklich Filme, die mögen. Also die... Die fanden ja Dude, Where's My Car und so, fanden ja Dude, Where's My Car, fanden ja lustig und so. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie uns ärgern wollen, sondern es sind wirklich Filme, die letztendlich ganz cool finden. Selbst 30 über Nacht und so, der Filme, die Dude tatsächlich mag.
Mhm.
Den kann ich das nicht vorwerfen, dass das so gewollt sadistisch ist wie bei dir.
Und dann?
Oh Gott. Lieber nicht. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum gemeinsamen Film.
Ja, jetzt wirklich.
Jetzt wirklich. Und du hast es gesagt, der ist von Kalle.
Der ist von Kalle, schönen Gruß. An meinen Nachbarn.
Hätte ich blind raten müssen, hätte ich gesagt, der ist von Erik oder Yoshimitsu.
Ja, Erik passt da sehr gut rein ins Muster. Das stimmt, ja. Mhm. Lief der beim Fantasy Filmfest, weißt du das?
Hat er gerade noch erzählt, hat Erik er da gesehen, ja.
Ach, siehst du? Hätte ich auch da einordnen können.
Haben wir uns aber beim Gucken irgendwie auch sofort gedacht.
Da sind wir gut gerade im Rhythmus.
Ja. Ja. Passt echt in die Spur. Weil ja, das ist ein Horror-Mystery-Sci-Fi-Film, wenn man den Genren auf IMDb glauben darf.
Mhm.
The Void. Und das ist unser gemeinsamer Film, deswegen wird jetzt im Vorfeld geraten.
So machen wir das. Soll ich mal anfangen?
Wie du magst.
Du bist aktuell vorne, also du und Dennis seid vorne, deswegen ihr dürft euch das aussuchen. Ich notiere hier mal.
Gut, ich tippe Lee auf eine 7 und Dennis auf eine 7,5.
Mhm. wir lassen Dennis den Schluss, ne? Dann rate ich. Ich sage, Guess ist bei, oh, fucking hell. Oh, ist das schwierig. Also erstmal Dennis sage ich auch 7,5. Nee, pass auf, ich ändere das. Alter, das ist ein Geficke. Ich sag Dennis 7 und Guess auch 7. So, okay. Das war umständlich.
Ist tatsächlich nicht ganz so leicht.
Nee, ist wirklich super schwierig.
Also bei Guess sage ich auch eine 7.
Mhm.
Aber bei dir?
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt wieder das der schwierige Faktor ist bei so einem Film.
Ja, bei dir zerreißt es mich so ein bisschen, weil ich glaube, dass du den Effekten was abgewinnen kannst, aber dem Schauspiel halt nicht. Ich sage mal 6,5.
Okay.
Cool.
Punkte
sind notiert.
Yes. Wenn auch sehr umständlich. Sorry dafür. Aber wir haben uns, glaube ich, im Vorfeld alle gefreut, dass das mal wieder 90 Minuten ist.
Ja.
Weil wir irgendwie zurzeit gerade mit Kino und so andauernd Filme haben, die irgendwie 2,5, 3 Stunden gehen.
Das ist richtig.
Da freut man sich dann auch mal wieder über 90 Minuten. Und das ist ja trotzdem ein relativ aktueller Film. Der ist von 2016 und geht aber eben 90 Minuten.
Ja.
Und ist schon auch ein kleinerer Film, ne?
Ja, ist ja auch ein Crowdfunding-Ding gewesen.
Mhm.
Deswegen war es auch mit Budget rausfinden hier so eine Sache. Da haben aber wohl relativ viele Unterstützer mitgemacht, wenn man so dem Abspann glaubt. Das war schon eine relativ lange Leiste. Aber wenn man mir bei Kickstarter oder so gesagt hätte, hier, pass mal auf, das ist die Idee für einen Film, wir machen so einen Lovecraftian Horror in einem Krankenhaus, da wären von mir aber auch ein paar Euros rübergeflogen.
Mhm.
Klingt schon interessant von der Prämisse.
Ja, definitiv.
Apropos Prämisse. Möchtest du?
Ja, kann gerne mal erzählen, was hier geht.
Lassen wir unseren Azubi arbeiten.
Genau, so wie man das als gute Arbeitgeber macht.
So sieht's aus.
Den scheiß Part machen dann die Azubis.
Der Supporter fasst die Handlung für einen anderen Supporter zusammen, der uns den Film beauftragt hat.
Noch jemand einen Kaffee?
Mega.
Schnittchen.
Gouda.
Ja, stimmt, Gouda ist am Start. Okay, also. Wir begleiten den so einen Streifenpolizisten im kleineren Ort. Wir haben gestern schon irgendwie versucht rauszufinden, wo das wohl spielt.
Ja, Marsh County.
Marsh County, aber wir haben haben nicht rausgefunden, wo das sein könnte. Und der heißt Daniel. Und der ist nachts so ein bisschen am Pennen auf der Landstraße in seinem Polizeiauto. Wird dann vom Funk geweckt. Und plötzlich stolpert ihm vor seine Scheinwerfer ein blutverschmierter Mann, so im mittleren Alter hätte ich fast gesagt, der vor ihm dann zusammenbricht und er schmeißt ihn dann ganz schnell in seinen Streifenwagen und bringt ihn zum nächsten Krankenhaus. Das ist natürlich, weil es ein kleiner Ort ist, auch ein relativ kleines Krankenhaus. Und zudem ziehen die wohl um in ein anderes Gebäude, sodass im Krankenhaus nicht mehr wirklich alles beleuchtet und gefüllt ist. So, wir haben nur eine Chefkrankenschwester quasi da. Und noch eine Krankenschwester, die dann auch leider noch seine noch Frau ist. Die leben wohl so ein bisschen in Trennung oder haben zumindest nicht das beste Verhältnis. Dann der Arzt Dr. Paul ist noch da. Und im Wartebereich sitzt schon eine schwangere Frau mit ihrem Vater. Die ist wohl hochschwanger und hat so ein paar Probleme. Und dann liegt noch ein Patient im Krankenhaus. Und die Praktikantin ist noch da. Und mehr sind es dann auch schon gar nicht mehr in diesem ganzen Krankenhaus. Also das ist wirklich ein relativ kleines Setting. Also hat schon dann fast da was Kammerspielhaftes. Ja, und er stolpert da mit dem blutverschmierten Mann rein, die knallen ihn auf eine Trage, schieben ihn in den Raum und dann ist erstmal vermeintlich Durchatmen angesagt. Und dann geht Daniel da so ein bisschen durch die Gänge und schaut in einen Raum. Und da sieht er dann die eine Krankenschwester über dem Patientenbett stehen und sieht, dass sie ihm gerade mit einer Schere so ein bisschen im Auge rumrührt. Ja. Die dreht sich dann um, hat sich auch noch das komplette Gesicht mit eben besagter Schere gehäutet und redet auch ziemlich wirres Zeug und kommt dann auf ihn zu und er muss sie dann leider erschießen, weil er sich bedroht fühlt. Daraufhin bricht er dann so ein bisschen zusammen, weil es vermeintlich, jetzt einem zumindest so suggeriert, dass es wahrscheinlich sein erstes Mal war, dass er seine Dienstwaffe so richtig benutzen musste und er ist ziemlich verstört, geht sich dann erstmal übergeben und wird dann ohnmächtig. Und als er dann wieder wach wird, ist da noch ein State Trooper angerückt, der wohl gerade in der Gegend war, der die Situation so ein bisschen klären will. Ja.
So ein alter Haudegen.
So ein alter Haudegen. Und der Haudegen wird auch passend gespielt von Art Hindel, den Leute wahrscheinlich aus dem Buddy Snatchers Remake kennen oder aus Black Christmas oder Die Brut oder aus Porky's. Also der hat schon ziemlich viel auf der Uhr, was so im Genre-Kino stattfindet.
Derbes Kino, ja.
Genau. Ja, und der versucht dann so die Situation ein bisschen zu klären. Aber plötzlich hören sie Schreie aus dem Patientenzimmer, wo der Junkie vermeintlich, der Blutverschmierte, angekettet war. Und ja, als dann der Trooper und Daniel da reinkommen, sehen sie, wie der Typ von einem tentakelartigen Wesen angegriffen wird, was ehemals die erschossene Krankenschwester halt war. Ja, dann befreien sie den Typen erstmal, fliehen aus dem Raum raus und wollen dann erstmal durchatmen. In dem Moment stürmt dann Vater mit seinem Sohn rein. Die wollen den blutverschmierten Typen dann killen, weil er irgendwie wohl was mit dem Tod aus deren Familie zu tun hat. Und dann wird das Ganze echt extrem chaotisch, bis dann das Monster aus dem Zimmer kommt und den State Trooper verschleppt. So, und auch tötet. Ja, und da dann im weiteren Verlauf kurz danach dann seine Ex-Frau Allison da Medikamente für die schwangere Frau holen will, bei der wohl die Geburt kurz bevorsteht, geht die dann alleine los, was immer richtig klug ist, wenn da irgendwie Tentakelmonster im Haus sind. Ja, und so müssen sie sich dann irgendwie mit der Situation zurechtfinden, dass sie gerade eine Schwangere haben, die kurz vor der Geburt ist, irgendwelche Tentakelwesen im Haus sind und zudem sind vor dem Haus noch maskierte Menschen aufgetaucht, die sehen so ein bisschen aus wie der Ku Klux Klan mit einem Dreieck auf dem Kopf, die sie nicht aus dem Gebäude rauslassen wollen. Also, dass sie da quasi gefangen sind, nicht raus können, die Frau ist verschwunden und die andere Frau steht kurz vor der Geburt und ein paar von denen sind halt schon verstorben und sie müssen jetzt irgendwie versuchen, die Situation da in den Griff zu kriegen und beschließen dann, in den Keller des Krankenhauses zu gehen. Da würde ich, glaube ich, den Rest der Fantasie überlassen. Mhm. Oder habt ihr noch was zu ergänzen?
Nee, also alles, was du jetzt erwähnt hast, die haben natürlich probiert, nach außen dann loszugehen und dann gehen diese maskierten, mit diesem Burka-ähnlichen Gewand gekleideten Personen stürzen dann auf dich zu mit einem Messer und so weiter. Und dann stellen sie sich auch hin und haben das Messer so in der Hand, was schon ziemlich bedrohlich aussieht. Also so in einer relativ symmetrisch stehen die halt in der Reihe und das werden dann auch immer mehr gefühlt.
Ja.
Und das sieht schon sehr bedrohlich aus. Insofern überlegen sie sich 10-mal, ob die da irgendwie den Fuß vors Krankenhaus setzen. Also es geht, rausrennen ist auch keine gute Idee. Drücken wir es mal so aus.
Genau. Ich hatte jetzt mal bewusst die Anfangsszene komplett weggelassen, weil die so ein bisschen auf was Späteres abzielt. Deswegen hatte ich das, also aber ganz am Anfang passiert noch was, das habe ich jetzt mal ausgelassen.
Mhm. Ja, ist fein. Muss ja auch nicht alles aufdröseln.
Ja.
Und ich mochte deinen Vergleich. Also definitiv hat man hier Lovecraft-Vibes durch die Handlung wabern. Und wie kam das an bei euch?
Ich glaube, ich habe den nicht verstanden.
Du hast ihn nicht verstanden?
Ja.
Was genau? Also jetzt ohne zu spoilern?
Nahezu alles. Also was hat es mit den Kuttenjungs auf sich? Also ich verstehe die Parallele mit diesem Dreieck und so weiter, aber in welchem Verhältnis stehen diese Tentakelviecher dazu und warum überhaupt alles? So, what the fuck?
Sind berechtigte Fragen? Zum Teil.
Ja, aber das steht ja auch so ein bisschen im Zusammenhang wieder dann mit dem Lovecraft-Gedanken irgendwie, weil da sind es ja auch immer die alten Götter, die ja nie besonders erklärt, also eigentlich gar nicht erklärt werden irgendwie.
Ja.
Und man sich immer nur dem Ganzen immer weiter nähert, aber nie erfährt, was das ist. Und so ähnlich passiert es ja hier auch mit dem Abstieg in den Keller irgendwie. Und da bleibt auch immer relativ viel nebulös. Man kommt da immer nur viel durch die Atmosphäre irgendwie ran, dass das alles irgendwas Bedrohliches hat, aber man kriegt nie wirklich was erklärt.
Mhm.
So richtig zumindest. Und das finde ich, das macht den Film auch so für mich so ein bisschen aus. Deswegen kann ich da auch bei manchen Sachen über zum Beispiel Schauspiel drüber hinwegsehen, weil das, was Daniel hier manchmal macht, finde ich echt grausam.
Mhm.
Der übrigens gespielt wird
Aaron Poole.
Von Aaron Poole.
Könnt ihr euch noch erinnern an die Rezension von Forsaken? dieser Western mit Kiefer Sutherland und seinem Vater Donald Sutherland, wo ich darüber geredet habe, dass da ein Typ mitspielt, der Aaron Poole heißt und mich so stark an Aaron Paul erinnert vom Typ, weil da hat er noch so ein bisschen Bart gehabt und
ja,
so.
Ja.
Und auch noch fast so heiß wie er.
Ja, musst dir mal seinen Headshot angucken auf IMDb. Also der ähnlich, könnte locker einen Bruder von Aaron Paul spielen. Ne?
So witzig, dass er diesen Namen halt auch hatte. Und deswegen, da fiel er mir schon auf. Ich so, ach krass, das ist der.
Hier haben sie mir eine dramatische Tolle verpasst.
Ja, gut.
Ja, aber die, also diese Atmosphäre, die holt mich halt. So, ich habe auch viel von Lovecraft gelesen und das irgendwie macht das was.
Mhm.
Und da sehe ich dann eher über manche Dinge hinweg, die vielleicht, wo ich sage, ah, ist nicht ganz so sauber, aber so dieser Abstieg ist schon faszinierend. Das ist jetzt ohne Spoiler, aber irgendwann sagt halt jemand, this is hell.
Ja, da,
und
da die Szene, Alter.
Ab da wird's bad shit crazy und da war ich voll dabei.
Genau den Satz wollte ich auch erwähnen, um jetzt die Szene nicht zu spoilern, aber das ist wirklich das abgefahren, was da abgeht.
Ja.
Fand ich auch.
Und hat auch bildsprachlich so ein paar Sachen. Das ist natürlich wahnsinnig Klischee teilweise, so, dann stehen die da draußen, wollen was aus dem Polizeiauto holen, dann stehen die ganzen Kundenträger. Dann muss man natürlich nochmal eben das Blaulicht anmachen, damit die so in Blau und Grün und Rot, irgendwie Blau-Rot so abwechselnd flackern, damit du noch ein bisschen Neon drin hast. Natürlich, ja, ist schon ein billig Cheap Trick irgendwie, aber ich find's wahnsinnig stylisch.
Ist es auch. Haben die das Blaulicht da angemacht?
Ja, als sie die Shotgun holen,
hat
er einmal kurz das Blaulicht angemacht, wo ich so gedacht habe, wozu? Aber ja, weil ich fand das Bild dann geil und dann war mir es auch egal. Das meine ich halt damit, dass ich dem Dinge verzeihe für die Atmo halt.
Ja, also ich sehe hier auf jeden Fall, dass die auch Carpenter hier als Vorbild mit rangezogen haben, weil ich hatte schon übelst Vibes an Assault und on Precinct 13. Weil die hatten ja auch dieses abgelegene Krankenhaus, was eigentlich stillgelegt werden sollte, wo die umziehen sollten. Mhm. Ein Teil des Gebäudes ist ja auch abgebrannt irgendwie vorher in so einem Brand. Deswegen siehst du überall diese verkohlten Wände, was so ein bisschen diese Silent Hill Welt auch so zeigt.
Genau, da
wenn das, wenn die bei der Stimmung geblieben wären, weil für mich so im ersten Akt funktioniert das auch noch mit dieser, dass das so eine Bedrohung hat, weil von außen die eingekesselt sind und man jetzt nicht weiß, wie kommt man da raus.
Ja.
Und diese Bedrohung verlassen die aber dann relativ schnell und die ist dann auch nur noch vereinzelt mal ein Thema. Also das wird eigentlich im Grunde darüber abgehandelt, dass die halt draußen sind und die kommen jetzt nicht rein und wir sind halt drin und haben hier ganz andere Probleme. Und ansonsten wird aber diese Bedrohung, die draußen sich da um das Haus rumzingelt, irgendwie nicht weiter thematisiert.
Ja, aber die Bedrohung ist doch innen genauso gegeben.
Ja, eben, aber... Also da, ich habe mich dann halt auch wirklich oft gefragt, weil, ja, was ist jetzt mit den Ärzten da draußen? Was hat es mit diesen drei Jungs auf sich so? Warum passiert da nicht mehr? Und das wurde dann ja auch wirklich nur noch ganz vereinzelt mal bedient. Und dann ging es halt in eine ganz andere Richtung in dem Moment, wo die dann diesen Abstieg beginnen. Und da wurde es für mich irgendwie, weil für mich hat die Stimmung halt nicht durchgehend funktioniert. So, es war für mich auch an manchen Stellen wirklich einfach zu bildsprachlich zu billig. Und ein paar von den Effekten fand ich auch, also SFX fand ich durchgehend gut. Da haben die schon ein paar echt krasse Sachen gemacht.
Voll.
Aber es gibt so den einen oder anderen CGI-Moment, der nicht gut ist. Und ich fand's bildsprachlich nicht wahnsinnig geil.
Ist aber wenig tatsächlich mit CGI gelöst worden. Also das fand ich ja sehr erfrischend bei dem Film, dass wirklich das Blut.
Ja, aber eben die paar Momente, die es gibt, die finde ich stechen dann halt raus, weil sie einfach nicht optimal gemacht sind. Aber ja, das muss man dem Film natürlich verzeihen, weil die halt kein großes Budget hatten offensichtlich. Ist halt die Frage, ne, war das dann vielleicht ein bisschen überambitioniert? Aber ich finde SFX, ja, da hauen die auf die Kacke und das funktioniert auch. Es ist für mich leider nur voll oft Mittel zum Zweck, weißt du, weil dann wollten sie eben noch irgendwie so eine Kreatur erzählen und dann wird das halt mit SFX auch gut gemacht, aber ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wozu? Also, ja eben, Mittel zum Zweck halt. Und der Zweck ist hier halt auch wieder einfach möglichst schocken. Und das, was darüber hinaus erzählt wird in dem Film, habe ich leider nicht verstanden. Und deswegen ist das, was dann halt übrig bleibt vom Film, so, ja, wie Dennis hat es eigentlich gut zusammengefasst. Ich habe hier halt ein paar sehr geile SFX-Shots gesehen. Aber ich fand es stellenweise hart absurd.
Okay, hart absurd. Na, da bin ich nicht. Also mein Genreherz wurde da schon mehr erfüllt, auch wenn ich jetzt bei dir bin, was die komplette Story angeht und dieses große Brimborium, was aufgemacht worden ist, wer jetzt die Monster sind oder wer jetzt wirklich diese diese Wesen sind, die da vor dem Haus stehen und so. Und das wurde nur angerissen erklärt, aber.
Ja, aber ich find's halt schade, weißt du, weil das hat ja, also den Style, den ihr da drin seht, das erkenne ich ja, dass dieses ein geiler Shot ist, wenn du da den Shot nach draußen hast, hinter denen der Wald und davor einfach diese aufgereihte Kuttentruppe.
Mega, ja.
Und dann, wenn mit diesem Dreieck auf der Stirn und so. Ja, eben. Das ist ein geiles Bild, aber deswegen sage ich, Mittel zum Zweck. Ich habe als Gefühl, die wollten das geile Bild und dann haben sie sich gedacht, ja gut, erzählt sich schon, wenn wir dann nochmal irgendwo ein Dreieck aufgreifen, aber also ich hätte halt gerne gewusst, was hat's denn jetzt mit denen auf sich so? Was ist mit denen? Und weißt du, warum sind die da und so plötzlich und all das?
Aber witzig, dass du gerade Carpenter gesagt hast, weil da kommt mir ja eher ein anderer Film in Sinn, nämlich Prince of Darkness. Weil sind die ja auch in diesem Gebäude, wo die diese Versuche machen und dann sind ja draußen die Obdachlosen und die lassen die ja auch nicht raus. Da ist ja Alice Cooper noch dabei und so und der sticht den einen oder die eine, weiß ich gar nicht mehr, ja auch ab. Mhm. So, und da weiß man auch nie, was soll das, wo kommen die her, was ist das mit denen, aber du kannst da nicht raus.
Ja, und das Creature-Design ist natürlich von der Thing inspiriert, das hast du auch gemerkt.
Ja.
Und so.
Also gerade der eine Shot, wo das anfängt, wo das Vieh aus ihr rauskommt, da dachte ich auch an The Thing.
So ein bisschen The Blob war noch dabei, weißt du, da auch so die Körperteile vereinsamt und dann wird das so eine große, glibberige Masse.
Ja.
Aber echt gut, wie ich finde.
Ja.
Also ich hätte dieses große Brimborium, was da aufgemacht wird am Ende mit dieser, wo dann CGI, was du sagst, zum Vorschein kommt, das hätte ich ganz ehrlich gesagt nicht gebraucht. Ich hätte lieber dieses minimalistische Szenario gebraucht. Und das, wo dann dieser Höllensatz dann ausfällt und so weiter, diese Sequenz ist dann doch sehr, sehr kurz, weißt du, wo ich dann denke, okay, jetzt geht's ab, aber es geht nicht so richtig ab. Sondern es ist halt echt ein kurzer Ausflug, aber der macht einiges richtig.
Ich hätte es am Ende schon so genommen, wie es kommt. Ich hätte nur dann, wenn sie es schon machen, was sie da machen, hätte ich dann tatsächlich noch einen von den großen alten Göttern da irgendwie reingemacht, dass dann halt da, wo es dann ist, was ist.
Zeus.
So. Ja, weiß ich nicht. Von mir aus auch den. Wenn er Tentakel hat, dann nehmen wir den.
Weiß ich nicht.
Aber da, also wenn da noch irgendwie was gewesen wäre, weil meistens geht es dann ja um sowas, irgendwelche Kultisten, die irgendwas anbeten. Einer ist dann irgendwie der Vorprediger und der öffnet ein Tor zur Hölle oder was auch immer es dann bei Lovecraft ist oder dringt in eine Höhle vor und da ist dann irgendwas, aber da ist dann halt auch irgendwas.
Mhm.
Und dieses, was fehlt mir da am Ende?
Ja, verstehe.
Naja, eben. Das dann hätte man zumindest irgendeinen Ansatz, dass man das für sich zusammenpuzzeln kann und so. Also ich hätte Bock, dass mir das jemand erklärt.
Mhm.
Na, also was hier, wer mit wem und wieso und was.
Ich glaube schon, dass die bewusst eine Menge offen halten und dass die definitiv dem Publikum einiges überlassen, was jetzt was bedeutet. Und
einiges überlassen ist ja schön und gut, aber also mich haben sie halt gefühlt komplett zurückgelassen, weil ich gar nicht sagen kann, was hier irgendein übernatürliches Element, was es damit auf sich hat.
Mhm.
Fand ich ein bisschen schade halt.
Ja.
Hat mir nicht so gefehlt wie dir.
Nee, mir auch nicht. Wir haben, also wenn es um was geht, was mich irgendwie gestört hat, dann wäre es tatsächlich das eben erwähnte Ende gewesen. Ein paar Schauspielsachen finde ich halt echt wow.
Mhm. Fand ich gar nicht so schlimm.
Also gerade wo die da in dem Flur sind und dann der Vater mit seinem Sohn reinkommt, das alles so ein bisschen sein will und von der Daniel dann versucht zu schlichten. So, wow.
Naja.
Aber ist doch bei selbst, also der hat ja diesen 80er-Jahre-Horrorfilm-Vibe und da hast du ja noch nie irgendwelche krassen schauspielerischen Glanzleistungen gehabt.
Nein, also. Aber das meine ich ja, wenn ich was kritisieren wollen würde, ich sehe darüber hinweg, weil ich die Stimmung halt cool finde.
Mhm.
Und man callt schon eine Menge, was so passiert. Also machen wir uns nichts vor, die überleben das halt nicht alle so in einem Horrorfilm.
Mhm.
Da sind am Anfang irgendwie 10 Leute im Krankenhaus. Natürlich kommen die nicht mit 10 Leuten wieder raus, aber man kann schon anhand von gewissen Charaktermerkmalen relativ schnell callen, wo es hingeht.
Ja, gut.
Mhm.
Oder bei manchen halt eben nicht hingeht.
Das zu verkraften. Und wie gesagt, also mein Herz ging auf, dass ich halt nicht wie in 90% aller Horrorfilme diese CGI sehe, weißt du? CGI-Blut und CGI-Effekte und am laufenden Band, sondern dass die wirklich mal ein bisschen oldschool diesen Film inszeniert haben und da verzeichne ich mir halt auch die Story.
Ja, aber da hat es
natürlich
auch die beiden Richtigen dann auf dem Regieposten, ne? Weil der Jeremy Gillespie, der hat vorher Make-up gemacht. Also der kam aus dem Make-up-Department und der Steven Kostanski, der hat ja Psycho Gorman noch gemacht, also der ist wohl im SFX-Bereich ein bisschen firm, also da sind dann halt zwei zusammengekommen, die sich wahrscheinlich mal unterhalten haben und gesagt haben so, ey, ich kann gut SFX, ich kann gut Make-up, so lass mal was machen.
Naja, aber das sieht man halt, weil die SFX-Maske ist hier wirklich gut.
Ja.
Fantasy-Filmfest
erprobt. Das ist halt, wenn eben ein Stunt-Choreograf einen Actionfilm inszeniert, dann ist halt der Part auch richtig gut, aber ich finde halt, zu einem guten Film muss es halt dann auch an den anderen Enden passen. Und hier ist für mich storytechnisch leider echt eine Menge auf der Strecke geblieben.
Ja. Müssen sich wohl noch als dritten Kumpel einen Drehbuchautor suchen.
Das wäre super. Dann könnte das echt was werden.
Ja.
Weil natürlich sieht man hier in dem einen oder anderen Shot, dass da Potenzial drin ist und dass das natürlich geil wäre, wenn man denen mal so ein Marvel-Budget gibt. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt.
Ja.
Dann würde wahrscheinlich CGI wahrscheinlich ins Spiel kommen.
Das könnte sein.
Warum denn, wenn die mit so wenig Kohle schon mit so geile SFX machen?
Na, weil die mit wenig Kohle versuchen natürlich dann das Beste rauszuholen und dann versuchen sie das mit Practical Effects, so wie damals die ganzen Horrorfilme entstanden sind. Gibst du einem viel Budget, dann wird wahrscheinlich eine Menge am Computer gemacht, weil sie sich das leisten können. Ich glaube, da geht so dieses Handgemachte, dieses Liebevolle geht dann flöten, finde ich, mit, wenn da viel Geld drin steckt bei den meisten Filmen.
Ja.
Finde ich schon.
Weiß ich nicht.
So einen richtig hochbudgetierten Horrorfilm, der den Charme hat jetzt oder sowas in der Art, weiß nicht, also.
Ja. Na, für mich war natürlich hier noch Gold das Krankenhaus-Setting so. Da. Beruflich bedingt habe ich da irgendwie ein Herz für, wenn man sich immer mal so fragt, ey, was wäre eigentlich, wenn dieser ganze Laden hier jetzt mal dunkel wäre? So, wäre das dann immer noch so ein Ort der Heilung oder ein Ort des Todes?
Mhm.
Sagt ja, glaube ich, auch die eine irgendwie, statistisch sterben nirgendwo so viele Leute wie im Krankenhaus.
Ja, ja, klar. Ja.
Stimmt.
Ja, die etwas unfähige Praktikantin.
Ja. Aber Gess, ich beneide dich übrigens jetzt schon nicht, das Poster auszuwählen, weil dieser Film hat einfach mal nur geile Poster. Also wenn du bei Letterboxd auf Change Poster klickst, da kommen einfach nur geile Alternativen nicht.
Ach so.
Das macht mich fertig. Da,
also was er nicht gebraucht hat, ist tatsächlich dieses Poster, was ganz stark an die Fliege erinnert, von Cronenberg, so vom Style. Und das finde ich so, also das wird weder dem Film irgendwie, wird dem Film nicht gerecht. Und zweitens ist das ganz klar so eine 80er Anbiederung an den Film, den es schon gibt. Und da würde ich dann doch lieber eins von den alternativen Postern wahrscheinlich nehmen, weil das finde ich nicht geil.
Naja, der hat genug Auswahl.
Okay, also
da,
cool.
Da kannst du was holen.
Gut zu wissen.
Ja.
Alright.
Punkte?
Hat noch jemand was?
Nö.
Ja, dann haut mal die Punkte raus.
Okay. Also bei IMDb gibt es von den Usern eine 5,9. Metacritic ist eine 62 und Letterboxd eine 3,0. Und natürlich noch ganz wichtig, Atombomb gibt 3 von 5 und Erik 3,5 von 5.
Naja.
Ja, Guess klingt jetzt fast ein bisschen besser.
Ja. 7,5.
Okay.
Tatsächlich dann doch Abstriche, was die Story angeht und dieses große Bomborium und dass nicht alles komplett erklärbar ist, aber es ist verschmerzbar. Aber du klingst auf jeden Fall nicht wie eine 7. Wo sind wir denn?
Ich bin am Ende bei 4,5 gelandet.
4,5. Wow.
Ja.
Das reißt wieder runter.
Ja, ich bin bei 7,5.
7,5.
Nice. Yes.
Cool, bei dir habe ich getroffen, oder?
Ja. Aber das war das auch das Einzige, glaube ich. Sonst hat niemand irgendwas getroffen.
4,5. Schade, schade.
Ja.
Ich hatte erst noch so Tendenz zu 6 und dachte so, nee, niedriger kann der aber nicht sein.
Tja, dann denkst du falsch.
Ja. Getäuscht.
Das Feuerraten ist, glaube ich, ein bisschen trickier geworden bei Lee in letzter Zeit. Selten, dass ich da mal in der richtigen Region bin.
Ja, aber ich glaube, das war auch ein echt schwieriger Film dafür.
Ja, weil ich dachte, dass du tatsächlich, also das, ich habe gewusst, dass du den SFX einiges abgewinnen kannst und so, aber dachte, dass du dann auch die Atmosphäre und so, dass du denen ein bisschen was...
Ich fand den halt gar nicht atmosphärisch.
Das ist halt komisch, weil das, finde ich, hat er echt gut getroffen, ey. Wenn er anfängt, da über die Boxen zu dröhnen und so, kommt schon rüber.
Macht ja. Er das. Hat auch einen ganz coolen Score gehabt. Von ja. Blitz Berlin.
Fand ich auch. Danke, Kalle.
Jo.
War ein ordentlicher Film. 2 von 3, immerhin. Die das so sehen.
Genau. Gar nicht so schlechte Quote.
Ja.
Träume ich von.
Tja, wenn Lee jetzt uns reingeritten hat, würde ich sagen, machen wir noch eine Runde, oder? Bevor wir das so stehen lassen.
Wollt ihr? Na, machen wir.
Ja.
Gut, mach ich gleich weiter.
Machen wir.
Mit noch einer Serie.
Mhm.
Da wird jetzt die zweite Staffel geguckt. So viel umfasst sie aktuell auch. Ist im Original von Peacock. Hierzu dann auf Apple TV Plus zu sehen. Und die zwei Staffeln sind 18 Episoden. Die erste hatte 10, die zweite 8. Und sie heißt Killing It. Hat jemand was davon gehört?
Wie immer nicht.
Ja, Dennis natürlich nicht.
Ich auch nicht.
Du auch nicht. Okay. Schön. Habe ich heute hier zwei Serien, von denen ihr noch nichts gehört habt. Ja, hier ist der Creator definitiv jemand, oder der hat schon Sachen gemacht, die man kennt. Der heißt Luke Del Tredici, hat 18 Credits und hat eine Menge für Brooklyn Nine-Nine gemacht, 30 Rock und Arizona stammt von dem. Mhm. Alles Sachen, die ich kenne und mag. Er hat
den Bundesstaat davon.
Ja. Zweiter Creator, Dan Gurr, ebenfalls für Brooklyn Nine-Nine geschrieben und Parks and Recreation. Also auf dem Papier erstmal Leute, die für mich eine Menge Potenzial haben, dass ich das lustig finde, weil es ist eine Comedy. Mhm. 6 Regisseure haben die Episoden inszeniert und 12 Autoren insgesamt haben das geschrieben. Und im Fokus steht Craig. Craig wird passenderweise von Craig Robinson gespielt. Hier heißt er Craig Foster. Und der ist...
Hot Tub Time Machine Fans wissen Bescheid.
Ja, also den kennt man hoffentlich nicht nur aus Hot Tub Time Machine.
Ja, der ist schon sehr präsent gewesen. The Office natürlich.
Ja, also der hat mittlerweile wirklich viele grandiose Dinge gemacht. Second Mary Make Porno war ja auch dabei, ne?
Ja, genau. Und zuletzt, glaube ich, haben wir ihn bei Mona Lisa und The Blood Moon gesehen, oder? Mhm. Das war doch der.
Ja, genau.
Einer der Stimmt. aktuelleren.
Da war sogar die Hauptrolle.
Ja, neben mir.
Ja, ja. Gut. Hier spielt er auch die Hauptrolle. Und ist geschiedener Vater. Er hat eine Tochter, die bei der Mutter lebt und die haben eigentlich noch ein ganz gutes Verhältnis. Er hat immer noch ein starkes Bedürfnis, als Versorger für die beiden zu fungieren. Und aktuell sieht es da aber nicht gut aus, weil der arbeitet als Security-Typ bei einer Bank, hat einen Plan für ein Business, was er gründen möchte, braucht dafür aber einen Kredit, möchte dann bei der Bank, wo er arbeitet, einen Kredit aufnehmen, hat dann da auch einen Termin und während des Termins raubt sein Bruder diese Bank aus. Die Bank unterstellt ihm natürlich, dass er da mit drin steckt und schmeißt ihn raus.
Also die finden raus, dass der Bruder ist.
Ja, ja, klar.
Relativ schnell,
ja,
okay.
Logisch. Ja, und so hat er nicht nur den Kredit nicht bekommen, sondern auch keinen Job. Jetzt vermietet er seine Wohnung, um halt irgendwie sich über Wasser zu halten, ne? Will dann irgendwie parallel im Auto pennen, vermietet seine Butze halt so Airbnb-mäßig. Da bucht sich dann auch erstmal so ein Pornodreh ein. merkt halt relativ schnell, dass die Nummer nicht funktioniert, vor allem weil dann bei diesem Pornodreh irgendwie alles eskaliert und die Wohnung abfackelt und so hat er halt keine Bleibe, ruft sich dann Uber an und seine Fahrerin, das ist Jillian und das ist die weibliche Hauptrolle, weil ab dem Moment, wo die sich kennenlernen, schließen die sich zusammen, weil sie ist auch in einer überschaubar guten finanziellen Situation. Sie hat nämlich mehrere Jobs. Einer davon ist Uber-Fahren. Und hinter ihrer Karre hat die so einen Anhänger mit so einer Werbetafel drauf. Das ist dann nämlich der nächste Job, dass sie halt Werbung fährt für irgendwelche Unternehmen. Und das ist so eine dreieckige Werbetafel, ne? Und in diesem Zwischenraum wohnt sie. Also die pennt aktuell in dieser Werbetafel, die sie hinter ihrem Auto herzieht.
Okay, läuft nicht so gut offensichtlich.
Ja, die Dame ist Australierin, wird von Claudia O'Doherty gespielt. Ich kenne die aus Extraordinary, es war so ein Will Forte-Film, den ich hier mal hatte. Mhm. Mit diesen Geistern. In Trainwreck hat die auch mitgespielt. Love war, glaube ich, eine Serie, die du geguckt hast.
Ja.
Ne? Ja. Daher könntest du die auch kennen. Ja, einen herrlichen australischen Akzent. Und die ist jetzt eben so die weibliche Protagonistin, weil die erzählt Craig dann nämlich von der Möglichkeit, an Geld zu kommen.
Ja, dann weiß ich natürlich, wer das ist. Australischer Akzent in Love, dann.
Ja, okay.
Dann weiß ich sofort, wen du meinst. Ja, die ist cool.
Die ist lustig, auf jeden Fall. Naja, und also das Ding, was jetzt eben ansteht, ist, wir sind hier in Florida, muss man dazu sagen, weil es gibt so einen Contest. Schlangen sind da ein echtes Problem, so große Pythons. Und deswegen ruft so ein Unternehmen einen Wettbewerb aus, wo die Leute auf Schlangenjagd geschickt werden und der halt die meisten Schlangen killt und da anschleppt, kriegt dann ein Preisgeld. Mhm. $20,000. Und so schließen sich Craig und Jillian zusammen, um dieses Geld zu gewinnen. Und es dann zu teilen. Und Craig hat halt eine Business-Idee, die er dann irgendwie mit diesem Geld umsetzen möchte, aber eben erstmal muss er halt das Geld ran schaffen und so müssen sie dann erstmal diese ganzen Schlangen fangen und töten und geraten da dann an so einen Influencer. Das ist halt auch so geil, weil es so ein übelster Redneck-Typ ist und also wir kennen den auch, das ist Scott MacArthur. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, der war bei The Mick auch so eine Comedy-Serie, hat er die männliche Hauptrolle gespielt. Bei Righteous Gemstones ist er auch dabei. Du kennst ihn garantiert, wenn du ihn siehst, wo, weil der halt in ganz vielen Komödien, aber auch immer, der ist wahrscheinlich so archetypisch so Nichtsnutz, ey. Der spielt immer Typen, die nichts auf die Kette kriegen und sich maßlos selbst überschätzen. Und hier ist er eben so ein Redneck-Influencer, der dann halt auch bei dieser Schlangenjagd mitmacht und da irgendwie.
Das ist ja so wie die so, Barinholtz-Brüder.
Ja.
Voll. Von denen habe ich auch noch nie irgendwie gesehen, dass die ihn schon mal Macher gespielt haben.
Ja, ja.
Irgendwie so einen smarten Typen.
Ja. Ja, oder eben Jimmy Tatro, ne? Das ist ja auch so.
Stimmt, ja, also die Dumpfbacken, ja.
Archetyp Bro.
Stimmt, ja.
So geil.
Berufsbezeichnung Bro.
Ja. Dann haben wir noch Tim Heidecker. Und in der zweiten Staffel kommt dann noch Timothy Simmons dazu, Dot Mary Jones. Also schon auch ein paar Leute, die man kennt, erst recht so aus dem Comedy-Bereich. Mhm. Und wie bei Comedies so üblich, hast du hier halt eine Episodenlänge von einer halben Stunde. Und ich mochte das. Ich mochte die erste Staffel sehr viel lieber als die zweite, weil in der zweiten ist das Schlangenthema halt durch. Und dann wird dieses Business angegangen, was der Plan war. Mhm. Und da machen die dann ein bisschen was anderes. Das hat einen ganz anderen Drive. Die Dynamik ist eine andere, weil die dann auch manchmal eine Episode komplett bei seinem Bruder sind und so. Also es geht gar nicht mehr so stark um diese Dynamik zwischen ihm und ihr. Und dadurch ist die zweite in meinen Augen deutlich schlechter als die erste.
Schade.
Bisher, ja. Aber das gehen wir davon aus, dass das weitergehen wird. Und ich habe es trotzdem gerne geguckt. Hat halt was herrlich Kurzweiliges. Mhm. So, auch wie gesagt, die zweite Staffel hatte für mich echt so ein paar harte Durchhänger. Aber Comedy-Fans kann man das gerade so als was Leichtes für zwischendurch, kann man das, glaube ich, bedenkenlos empfehlen. Also man muss halt wirklich alle beteiligten Leute mögen. Also wenn du mit Craig Robinson nichts anfangen kannst, dann bist du hier natürlich aufgeschmissen.
Ja. Ja, den mag auch nicht jeder, stimmt.
Ja, eben. Ich bin halt echt Fan. Deswegen habe ich das gerne geguckt. Das ist Killing It. Jetzt habe ich noch Punkte.
Schieß los.
Auf IMDb gibt es eine 7,3 und es gibt einen Metascore. Der ist bei 78. Alter, für eine Comedy-Serie.
Das ist gut.
Ja, das ist stabil.
Würde ich auch sagen.
So, jetzt fang du mal an, Monsieur.
Mhm. Ja, Dennis ist dran. Mhm. Also, oder muss ich noch irgendwas sagen? Also, hat noch jemand Fragen?
Nö, ich glaube nicht.
Also, auch wie hier mal, ob das jetzt eigentlich das gleiche System wie ich bei meinen Filmreihen, was du ja so magst, wenn ich so 5 Filme aus einer Filmreihe auf einmal bringe. Du hast jetzt logischerweise einen Durchschnitt genommen aus der ersten und zweiten Staffel, obwohl die sich punktemäßig wahrscheinlich unterscheiden würden.
Richtig, und ich glaube aber, punktemäßig tendiere ich eher so zur ersten Staffel. Also, ich will mal einräumen, dass das wieder besser wird.
Okay, verstehe.
Okay? Mhm. Also eher so mit Bewegung nach oben bewerten hier. Mhm.
Ich sag 7,5.
Mhm. Ich sag mal eine 8.
7,5 ist richtig.
7,5 ist richtig.
Ui. Sehr schön.
Ja.
Sir. Killing It. Sehr gut. Brauchen wir irgendwie einen Zwischenstand oder warten wir da bis zum Ende?
Na komm, machen wir einen Zwischenstand.
Gut, Guess ist aktuell bei 4,5. Dennis bei 3,5. Und ich bei 2.
Oh je.
So, dann müssen wir ihn jetzt reinreiten.
Das sieht nicht gut aus. Ja, müssen wir ihn reinreiten.
Ja, gebt euch Mühe.
Richtig scheiße beschreiben.
Ja.
Einer von uns bleibt auf der Strecke, aber ist egal.
Ja, take egal. One for the team.
Komm genau, richtig, ja.
Ja.
Hauptsache nicht, ich darf gewinnen. Alles andere ist gut.
So sieht's aus.
Wenn einer von uns gewinnt, gewinnen alle.
Ja. Assis. Nee, ich weiß ja, es ist The Void ist schuld, Alter. Weil, also ihr seht ja, wenn ihr nach dem Rezensieren ratet, dann seid ihr immer maximal irgendwie einen halben daneben.
Ja, ja, klar, eben, ja. Das ist halt das ist halt die Gefahr dabei.
Ja. Ja, ich habe ein zweiter Film, den ich mitgebracht habe, ist ein bisschen inspiriert von The Void, weil das auch so ein Film ist, der funktioniert für mich A, nicht über Schauspiel oder sonstige Werte, sondern echt doll über die Stimmung und die Atmosphäre, die er erzeugt und das Setting, in dem er spielt. Und
Porno.
Genau. Witzigerweise ist das dann wirklich ein Film, der auf Lovecraft basiert.
Okay. Und der Film heißt Dagon von, oder Dagon, wie man möchte, von 2001. Und der Regisseur ist Stuart Gordon. Den dürftet ihr ja kennen von Reanimator,
klar,
From Beyond.
Ah ja. Mhm.
So, und der hat das zusammen mit dem Drehbuchautor Dennis Paoli gemacht. Und mit dem hat er so ziemlich alles gemacht. Also Reanimator, From Beyond, Castle Freak, die haben, glaube ich, 5, 6 Sachen zusammen gemacht. Also so ein eingespieltes Team auf jeden Fall. Und das basiert dann auch auf der Lovecraft-Kurzgeschichte Dagon und The Shadow Over Innsmouth. So. Das, da komme ich gleich nochmal drauf, weil das ganz spannend gelöst ist, wie die es transferiert haben. Die Hauptrolle spielt Ezra Godden, den kannte ich überhaupt nicht und der hat auch fast nichts gemacht. Also der hat bei Letterboxd, glaube ich, 3 Einträge und einer davon ist Dagon. Das Bekannteste, was er, glaube ich, gemacht hat, ist, dass er eine kleine Nebenrolle in 4 Folgen von Band of Brothers gespielt hat und das war es dann aber auch. Also den kennt man wirklich gar nicht. Und ihm zur Seite gestellt, weil der Film in Spanien produziert wurde und auch gedreht wurde, ist eine spanische Teen-Telenovela-Star, Raquel Moreno, die hat da in 390 Folgen mitgespielt und da hat auch die Frau in der Serie, hat auch Elsa Pataky eine Hauptrolle gehabt, die Frau von Chris Hemsworth.
Ach.
Ja. Mhm. So, und ja, ich erzähl mal, worum es hier so geht. Wir haben unseren Protagonisten Paul, der, wie gesagt, von Ezra Godden gespielt wird. Der ist mit seiner Freundin und einem gemeinsamen Ehepaar, Howard und Vicky, sind die auf einem Segeltrip. So, und er ist irgendwie, er ist auch Akademiker, also auch so ein Uni-Absolvent, der trägt halt auch ein Shirt, wo man, wo das Logo von der Miskatonic University drauf ist, was der Schauplatz von Reanimator zum Beispiel ist. Ah. Also das ist genau die Uni und diese Uni kommt auch in einigen Lovecraft-Stories vor. Also da ist dann nochmal so der Hint. Ja, und die fahren so an so einer kleineren spanischen Insel vorbei an der Küste und geraten dann in Unwetter. Und das Schiff läuft so ein bisschen auf Grund und Wasser dringt ein und die eine Freundin, die Vicky, wird dann im Unterdeck eingeklemmt. Und dann überlegen sich halt Paul und seine Freundin Barbara halt, okay, wir sehen da vorne eine Insel, wir nehmen mal das Rettungsboot, schwimmen mal rüber und gucken, dass wir Leute finden, die uns helfen können, damit wir die befreit kriegen. Ja, und dann kommen sie auf dieser kleinen Insel an und die ist komplett verlassen. Das ist halt so ein Fischerdorf und da ist halt keiner. Es regnet wie Sau, weil es gerade das Gewitter noch auf See tobt. Und ja, da ist keine Menschenseele. Die irren dann so ein bisschen durch die engen Gassen von so einer spanischen Hafenstadt halt und kommen dann an so eine Kirche. Und diese Kirche hat er vorher in seinen Träumen schon mal gesehen, weil er immer Visionen oder Träume von dieser Kirche hatte und von einer Meerjungfrau, die ihm bei so einem Tauchgang angreift. So, das waren so seine, da kommen wieder Thema Traumsequenzen, das zieht sich heute irgendwie durch.
Habe ich mir auch gerade gedacht, warum wir so viele Filme mit Traumsequenzen angucken.
Ja, ich bin heute verträumt. Mhm. Ja, und die klopfen dann so, die hören aus der Kirche halt, deswegen gehen die da auch hin, hören die so kultische Gesänge. Da deckt sich's dann wieder mit The Void. Und als sie anklopfen, verstummen die, sie gehen rein und da ist auch niemand. Und der Einzige, der dann irgendwann so aus der Dunkelheit kommt, ist halt so ein Priester. Und den quatscht Barbara dann voll, weil sie Spanisch kann, ob der nicht irgendwie ein paar Seeleute auftreiben kann, die mit denen rausfahren, um die Freunde halt zu retten. So, Paul fährt dann halt mit und seine Freundin Barbara soll schon mal ins Hotel gehen. Und er fährt dann mit 2 Seeleuten, er spricht übrigens kein Spanisch und fährt mit den beiden raus, kommt an dem Boot an und da ist aber keiner mehr. Also die sind weg. So, okay. Findet er natürlich erstmal irgendwie merkwürdig, fährt dann wieder zurück, will dann, wird dann halt gesagt, so ja, geh mal ins Hotel, so deine Freundin hat es schon eingecheckt. Und da könnt ihr euch dann wieder treffen, gucken wir halt mal, wo die anderen geblieben sind. Mhm. Ja, dann geht er in dieses Hotel, geht ins Zimmer und Barbara ist auch weg.
Mysteriös.
Ja. Dann guckt er, dann denkt er sich so, okay, dann warte ich halt hier, so bevor ich jetzt hier durch eine Stadt irre, mit einer Sprache, die ich nicht spreche, warte ich halt im Hotelzimmer. Dann legt er sich aufs Bett, pennt wieder ein, hat wieder den Traum von der Meerjungfrau und wieder von der Kirche und dieses Mal hat er sie ja schon live gesehen, also die Kirche. Mhm. Denkt so, okay, hier irgendwie was stimmt nicht und hört dann plötzlich von draußen Geräusche und geht dann auf den Balkon und sieht dann vor dem Hotel ganz viele menschenähnliche Wesen, also die haben alle so ein Fischernerz auf, also diese Regenmäntel mit Kapuze und laufen etwas merkwürdig durch die Gegend und geben auch sehr, sehr merkwürdige fischartige Geräusche von sich.
Was sind denn fischartige Geräusche? Kannst du das mal...
Das ist ja klar.
Also mal Voice Acting. Nee, kann ich tatsächlich gar nicht
nachmachen. Ich kann mir wirklich überhaupt nichts darunter vorstellen, weil Fische sind ja unter Wasser, deswegen höre ich da selten die Geräusche.
Ja, die mal so knarrende Geräusche oder so.
Also, ach, sowas so halt. Fische, also,
ja. Ja,
ja. Naja, Walgesänge.
Hörst du ja nicht unter Wasser. So, Big Lebowski hatten wir auch gerade schon. Das hört sich so an.
Muss ich mal hin, beim Aquarium von meinen Kumpels.
Leg dich mal hier auf den Teppich und Walkman auf und dann.
Du musst dir einfach mal zum Einschlafen Walgesänge anhören.
Wie, also, es ist aber auch nicht.
Doch.
Nee, das ist schon. Also ich weiß, Wahlgesänge
weiß
ich. Irgendwann
Wahlgesang. Ach, da weißt du wie.
Ja, ja, jedenfalls nicht so gelangweilt.
Legst du die manchmal auf?
Tatsächlich habe ich von Fatalist eine Insomnia Whale Remix Version, wo du, ohne Scheiß, wo in dem Remix hörst du diese Wale im Hintergrund reingesampelt. So. Das ist schon, sehr witzig. Can you dig it?
Geil.
Die Wahlversion, das ist eine richtige Hippie-Version.
Mhm, sehr schön. Ein
Whale Remix.
Ja. Der heißt auch Whale Remix tatsächlich.
Ja, und diese fischartigen Wesen kommen dann aufs Hotel zu, ein, zwei dringen auch in das Hotel ein und wollen ihn halt gefangen nehmen und er flieht dann. Und er flieht dann durch diese Straßen und landet, stolpert dann in ein so ein Gebäude rein, wo er dann relativ schnell merkt, als er da reinkommt, dass das eine Gerberei für Menschenhaut ist. Also da hängen überall Häute rum von Menschen und da findet er auch dann seinen Kumpel Howard von dem Boot, der halt tot ist.
So. Hängen auch ein paar Katzen aus für die Ideen noch rum.
Ja, die hängen da auch noch rum. Nein. Nee, da hängt tatsächlich nur irgendwie Menschen heute rum und auch da, ja, wie es dann halt so ein Horrorfilm ist, er tritt gegen irgendwas gegen, die Fischwesen werden aufmerksam, kommen dahin und dann versteckt er sich, unter so einem Gebäude und da trifft er dann auf Ezekiel und Ezekiel ist der einzige Mensch, der noch auf dieser Insel wohnt. So, und der erklärt ihm dann so ein bisschen, was auf der Insel vorgefallen ist. Und die hatten wohl eine relativ lange Flaute, weil die von Fischerei gelebt haben, haben nichts mehr aus dem Meer bekommen, waren sehr, sehr katholisch, wie es halt in Spanien häufig der Fall ist. Und irgendwann tauchte halt ein mysteriöser Prediger auf, der denen dann gesagt hat, so pass mal auf, es gibt den Meeresgott Dagon, wenn ihr den anbetet, wird für euch einfach alles besser. Trotz ein bisschen Zögern haben sie das dann halt gemacht und ja, diese ganze Transformation zu dem, was sie jetzt sind, basiert dann quasi darauf, dass der Meeresgott sie dann zu seinesgleichen transformiert hat.
Mhm. Und war das eine Verbesserung für die?
Nein.
Tja, ja. Lasst euch nicht verarschen. Ne?
Ja. Und er will natürlich auf jeden Fall immer noch seine Freundin finden, weil die ist halt weg und versucht und überredet dann halt den obdachlosen Ezekiel, ihm zu helfen, seine Freundin zu finden und dann infolgedessen dann von der Insel zu fliehen.
Mhm. Okay.
Ja.
Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, mit was für einer Tonalität das daherkommt. Also ist das so wie The Void auch?
Mhm. Okay. Ja. Also es geht schon stark in diese Richtung und ich fand es halt sehr als Film sehr interessant, weil das so ein halbwegs unverbrauchtes Setting ist. Du hast halt so ein spanisches Fischerdorf mit Lovecraft-Einflüssen, es regnet die ganze Zeit, du hast diese fischartigen Wesen, kannst du so ein bisschen vorstellen,
ein bisschen
wie bei Flug der Karibik. Kannst
ach so,
du dir vorstellen, wie die hier von der von Davy Jones, die
Crew. Ja. So, klang für mich jetzt auch ein bisschen wie Luca als Horrorfilm.
Ja, doch, doch, haut hin, ja, tatsächlich.
Ich versuche gerade den Titel rauszufinden von diesem einen Film, den ich hatte, wo ich mal wissen wollte, ob der damit vergleichbar ist und ob du den kennst. Ich hatte nämlich so einen Film, der auf so einer Insel spielt, irgendwie in den 20er, 30er Jahren, über so einen Leuchtturmwärter, die auch angegriffen werden dann von irgendwelchen Wesen aus dem Meer, so eine Fischwesen. Und
nicht mehr ein Fischwesen.
Ich komme nicht mehr auf den Titel.
Ne, so wüsste ich gerade auch nicht.
Ich finde es mal raus, da spielt der dieses Jahr verstorben ist, der in dem Punisher-Sequel zum Beispiel auch mitgespielt hat. Jetzt fällt mich mal
ja, aber das ist erst ein paar Episoden her, Alter.
Nein.
Nicht?
Nein, das ist Ewigkeiten, ja.
Ewigkeiten. So,
find mal den Titel raus.
Mhm. Wie heißt er denn nochmal? Ray Winstone? Nee.
Der andere,
der auch gerade in Ahsoka mitspielt.
Klingt aber so ähnlich. Ja, genau. Genau, der in Ahsoka mitspielt. Genau, den meine ich.
Na, egal. Ja. Und das Ganze ist echt vergleichbar so ein bisschen
Ray mit Stevenson.
Ray Stevenson, nah dran. Genau. Ja. Das ist echt so ein bisschen vergleichbar auch mit The Void, so vom Feel, von der Atmosphäre. Und ich fand es halt super, weil das so ein unverbrauchtes Ding war, irgendwie. Ja, es hat mir, der kommt wirklich nur über die Atmosphäre.
Mhm.
Es ist halt die ganze Zeit dunkel, es regnet. Du hast überall diese Fischmonster. Und da kommt am Ende dann mit diesem Dagon-Kult, kommt dann auch noch ein bisschen was. Und ja, hat mir echt gut gefallen. Und das auch wieder dieses Lovecraft-Ding. So, da bin ich irgendwie ein Sucker für.
Ja, ist bei mir Hit and Miss. Also hast du, ach ja, die Serie Lovecraft Country, hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Die mochte ich sehr. The Reanimator ist ein Mega-Film, aber The Call Out of Space wiederum, was ja auch ein Lovecraft-Ding ist, den habe ich gehasst.
Den mochte ich auch nicht. Den mochte ich auch
wirklich aber überhaupt Alpakas. Nicht.
Ja.
Die Alpakas waren gut, aber alles andere war scheiße. Ja. Cold Skin, Insel der Kreaturen hieß der Film.
Ja, den kenne ich nicht.
Support Episode 88. Schon eine Weile her, den hast du nicht gesehen, oder?
Oh, das ist wirklich lange her, ja.
Das ist mit diesen Fischwesen auf dieser Insel, das hat mich so ein bisschen dran erinnert, die Prämisse.
Hat sich denn hier mehr aufgeklärt als bei The Void?
Okay. Ja. Also hier bleibt es am Ende wirklich nicht mysteriös. Ja, schon so ein bisschen, aber hier kriegst du das, was ich bei The Void am Ende vermisst habe, bekommst du hier halt. Mhm. Dafür ist der Film hier, was Schauspiel angeht, noch schlimmer.
Oh. Okay.
Und der ist auch nicht so stylisch wie The Void. Mhm. Der ist halt von 2001, du kannst dir ungefähr vorstellen, welche Optik einen dann da erwartet. Ja, ja. Ne? Mhm. Du hast, wenn die Credits am Anfang laufen, weißt du schon, okay.
Ciao.
Da geht das hin. So spät 90er, Anfang 2000er war einfach, was Credits und Optik angeht. Oftmals, grausam. Ja, und ich hatte ja gerade eben noch erwähnt, dass das auf einer Kurzgeschichte The Shadow Over Innsmouth basiert. Und die Insel hier heißt Inboka. Und Boka heißt Mund. Also Innsmouth. Also haben sie eigentlich ganz, ganz cool transferiert gekriegt, das Ding.
Ist halt Inboka.
Ja, genau. Ja, und an dem Teil haben die beiden schon seit 1985 gearbeitet. Das ist auch wieder so ein Langzeitprojekt irgendwie. Die Idee hatten sie schon wohl Mitte der 80er und haben dann irgendwie nie so richtig, wahrscheinlich auch, weil die Technik noch nicht so weit war, das hinbekommen. Weil hier kommt CGI zum Einsatz. Nicht gut. Mhm. Aber das war halt das, was sie gezeigt haben hier, war in den 80ern halt nicht zu machen. Wäre es vielleicht, aber dann wäre es noch schlimmer gewesen.
Oh Mann, okay.
Ja. Ja, und was ich noch nicht gesagt habe, den Ezekiel, der wird gespielt von Francisco Rabal. Und das ist ein sehr bekannter spanischer Darsteller. Der hat zum Beispiel in Belle de Jour von Buñuel mitgespielt, in Sorcerer, in L'Eclisse. So, also der hat
krass.
Große Filme gemacht. Ja. Was hier auch noch schwierig ist, wenn man den guckt, der Film wurde nur handheld gefilmt. Also das ist jetzt nicht so ein Jason Bourne Kopfschmerzgewitter, aber es ist halt nie ruhig so richtig. Also es stört an einigen Stellen.
Das ist Sextape.
Definitiv. Genau.
POV.
Gibt's das bei Letterboxd?
Nee, das kann man nicht loggen.
Obwohl die ja jetzt auch Pornos haben.
Wäre wahrscheinlich Most Obscure.
Oh ja. 5 Sterne safe.
Wie, die haben jetzt auch Pornos?
Bei Letterboxd sind jetzt auch Pornos drin, ja.
War das nicht schon, ist jetzt neu oder was?
Ja, so ein Jahr her ungefähr.
Vor einem Jahr, okay.
Kann Lee auch manche...
Nee, das kann fast nicht sein, weil ich hab doch mal einen gebracht.
Ja, Dracula Sucks.
Ja, das ist doch über ein Jahr her,
oder? Aber das sind doch alles, also das ist ja so, Erotikfilme, glaube ich, gab es schon immer. Diese
Softsex-Filme. War sehr viel mehr als, das ist kein Softsex-Film, Alter.
Nee. Den habe ich mir dann ja auch noch angeguckt. Weil
ach echt, hast du gesehen?
Ja, mir stimmt irgendwas nicht, aber ich wollte das halt sehen.
Und den Film wolltest du dann sehen, von einer Rezension.
Diese Szene, als der Typ da am Anfang am Klavier da sitzt und was singt und dann geht's draußen davor los. Ich so, Alter, was?
Der Blowjob, ja, aber hallo.
Und er sitzt dann am Klavier und singt ein Lied. Und ich so, was?
Worum geht's hier?
Ja.
You don't like the yabba?
Genau.
Okay, wie viele Punkte für Dracula Sucks?
Oh, ich glaube, ich hatte irgendwie anderthalb oder zwei oder so.
Also, okay.
Also ein Film, den du in den Lostopf schmeißen würde, wenn du den nicht schon gesehen hättest.
Ja, hast du Glück gehabt.
Also wenn es die Sexszene nicht gegeben hätte, hätte man daraus einen ganz coolen, so einen Exploitation-Italo-Film machen können, aber ja, haben naja.
Das ist halt Porn. Es
wurde eine haarige Angelegenheit.
Cats is underrated. I'm just saying.
So.
Ja.
Ey, ganz kurz, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht hier beim Notieren von Dennis Punkten. Ich bin noch bei The Void, sorry. Ich muss da kurz was aufklären. Du hattest 7,5 oder 7 vergeben?
7,5.
Siehst du, dann habe ich hier was falsch gemacht. Okay. Ja, rede mal weiter, ich muss hier kurz was korrigieren.
Mhm. Ja. Ja, also das ist, den habe ich jetzt zum zweiten Mal gesehen. Den hatte ich irgendwann schon mal gesehen, als ich die Stuart Gordon-Filme alle gucken wollte, wo ich dann irgendwann gescheitert bin, weil es einfach zu beschissen wurde.
Ja, ist auch.
Aber der
ist auch nicht bekannt dafür, für seine hochkarätige Filmografie.
Nee, also der hat schon ein paar coole, also ja, From Beyond, Reanimator, Bride of the Reanimator.
Der ist auch noch gut, ja.
Der ist auch noch sehr, der ist fast sogar noch ein Stück besser. Also der zweite, der macht richtig Bock. Aber irgendwo so auf Platz 4, 5, da würde ich den dann ansiedeln, wo der jetzt hier hingehört. Also ich finde den schon gut, ich finde den wahrscheinlich auch besser als die meisten anderen, weil der mich mit diesem Setting halt irgendwie abholt. Und zwar mehr als die meisten, würde ich sagen. Also wenn ich die Punkte gleich vorlese, wisst ihr, glaube ich, was ich meine.
Wir sind gespannt.
Ja,
aber ja, ich meine, das klang ja schon, also ansatzweise nach einer Empfehlung, so zumindest für Leute, die so ein Stuff mögen.
Ja, also wenn man Lovecraft-Filme ganz cool findet, dann kann man sich den mal angeguckt haben. Wenn man irgendwie einen Sweet Spot für so Anfang 2000er Halbschrott-Horror hat, dann kann man sich den auch mal angucken. Also euch beiden würde ich den jetzt nicht ans Herz legen.
Oder halt jemand mit der Meinung.
Cats is underrated.
Ja. Die können sich den auch angucken.
Die können sich den auf jeden Fall auch angucken, ja. Mhm. Also den Film, das ist, ich würde den fast sogar in meine Guilty Pleasure Liste packen, so. Von der.
Guilty Pleasure Liste.
Ja. Okay. Das ist kein Meisterwerk. Ich würde auch nicht sagen, das ist ein guter Film, aber irgendwie finde ich den ganz nett, so. Der hat viel Licht, viel Schatten. Also so die Make-up-Arbeit ist super, die Effektarbeit dann wiederum ist zum Kotzen. Die Stimmung ist super, das Schauspiel ist zum Kotzen.
Aber vorhin meintest du ja, dass du über das Schauspiel bei sowas hinwegsehen kannst.
Ja.
Aber fällt dann trotzdem ins Gewicht,
oder? Irgendwann ja. Also irgendwann wird's halt so.
Am gewissen Punkt ist Schluss.
Ja, weil gerade der Hauptdarsteller hier, Ezra Gordon, das ist dann, also es hat wahrscheinlich einen Grund, warum der nicht so viel in seiner Vita hat. So, der ist dann irgendwann Voice-Actor für Star-Wars-Spiele geworden.
Und ja.
Also für die Stimme hat es dann wahrscheinlich noch gereicht, aber fürs Darstellertum war es dann irgendwann wahrscheinlich die Auftragslage etwas dünn.
Ja.
Wundert mich jetzt nicht.
Okay.
Na gut. Ich habe da eine Punktezahl
mir
vorschweben.
Ich habe eine im Kopf, ja.
Okay. Dann lese ich mal die Punkte vor. Da haben wir von IMDb, von den Usern, eine 6,2. Metacritic gibt's wieder nicht. Und bei Letterboxd eine 3,1, das ist gar nicht mal so schlecht ist eigentlich. Von Yoshimitsu eine 3,5. Von Atombomb eine 1,5.
Gehört jetzt auch zu jeder.
Das gehört jetzt dazu,
zu jeder Punktevergabe dazu, Atombomb und Yoshimitsu zu zitieren.
Genau.
Das sind die beiden, die dir schon vom Geschmack am nächsten kommen, oder?
Ja. Und Erik natürlich.
Ja, das stimmt, so. Ja.
Aber der hat den noch nicht gelockt.
Aber wenn das die beiden sind, das war ja jetzt gerade war da ja eine große Diskrepanz. Hm.
In dem Fall ja.
In dem Fall
aber
ja.
Aber normalerweise so Filme, die Erik mag, oder die Yoshimitsu mag, die gehen meistens konform mit denen, die Dennis auch feiert.
Ja. Das könnte man einen super Film haben.
Ohne mich.
Mit anfassen.
Okay, dann bin ich vielleicht dabei.
Na, siehst du.
Ja, Guess, du darfst raten.
Ich sag eine 7.
Oh. Fuck, ich hasse es, dass mich das jetzt wieder beeinflusst.
Yeah, I don't know if I'm the best person to consult in this area.
Da ist was dran, Alter.
Deswegen, mach dein Ding.
5,5.
Oh.
Let me start by telling you what you're doing wrong. Everything.
Es ist eine 6,5.
Na gut.
Okay.
Nicht schlecht.
Da war ich immer weniger daneben als Lee, aber es hilft, glaube ich, nichts.
Naja, kommt's näher, ne?
Ja, also es wäre tatsächlich, was ich gesagt habe, eine 5 gewesen, aber wenn mich die Stimmung halt überwiegt über das Schauspiel, war es dann halt noch eine 6,5 gewonnen.
Mhm.
Ja, bist noch weit entfernt von einem Second Jan machen, ist okay.
Ja.
Hast alles gegeben. Okay. Bleiben wir doch in der Schiene, weil ich habe einen Film, der durchaus auch auf dem Fantasy-Filmfest hätte laufen können oder lief sogar, ich weiß nicht. Der ist von 2018 und ich habe einen Film gefunden, den Dennis nicht gelockt hat. Das ist selten genug und deswegen dachte ich, das ist eine gute Gelegenheit, den mal in der Episode zu bringen. Der Film heißt What Keeps You Alive. Ist vom Regisseur und Drehbuchautor Conor Minihan. Von dem sind auch so Genreperlen wie Extraterrestrial von 2014, könnt ihr vielleicht der eine oder andere gesehen haben. Grave Encounters 2011 hat er gedreht.
Wie heißt der Regisseur?
Conor Minihan.
Minihan.
Ja, ich verstehe auch nur.
Minihan.
Und mit Vornamen?
Colin.
Colin, okay.
Und mit Nachnamen?
Minihan.
I've never heard that one before. It's really funny.
Really funny, seid ihr. Mhm. Der hat auch etliche Musikvideos gedreht, unter anderem für Papa Roach und Carly Rae. Oh Gott,
Carly Rae Jepsen, ehrlich?
Carly Rae Jepsen, wow, hat er auch
Videos gemacht. Papa Roach, was eine Range.
Gute Spanne auf jeden Fall.
The fuck?
Was ist denn mit Papa Roach? Was ist denn jetzt los hier?
So wacke Mucke, Mann.
Wacke Mucke.
Sorry, Fabse. Das erste Album nehme ich noch.
Naja, die haben schon ein paar gute Songs, sowas nicht, ey. Wacke Mucke, sagt er. Na gut, ich mach mal weiter. Kennt ihr den Film?
Nee.
Kennt ihr nicht?
Ich glaube nicht, ne. Also. Du musst sehen, was das ist. Wie
mach ihn mir schmackhaft.
What Keeps You Alive, ja, kleiner Genrefilm.
Sehr gut.
Wir haben ja ein Pärchen im Zentrum, das sind zwei junge Frauen in dem Fall. Die heißen Jackie und Jules und die fahren zum Entspannen und zum ersten Hochzeitstag, um den auch noch so ein bisschen zu feiern, fahren die zu einer einsamen Hütte im Wald an einen See. Dazu muss man sagen, Jackie ist dort in der Nähe aufgewachsen, das heißt, ihre Schule war da, da hat sie ihre Kindheit verbracht. Und als die Nachbarn von der anderen Seite des Sees, das ist so das nächste Haus, was man da praktisch irgendwie erreichen könnte, vorbeikommt, weil die sieht nämlich Licht in der Hütte und fragt sich, okay, bricht da jemand ein und was ist da los, wolltest du nach dem Rechten sehen? Da kommt raus, dass sie, also die Nachbarin spricht Jules mit einem anderen Namen an. Und, Jackie, spricht dann Jackie mit einem anderen Namen an. Und da ist ihre Ehefrau ist dann ein bisschen verdutzt und so weiter, warum sie irgendwie mit einem anderen weiblichen Namen anspricht und so und fragt sich dann schon so, was da los. Die meinte so, ja, ich wollte nur gucken, ob alles okay ist und so, wir haben uns ja vor lange nicht gesehen, umarmen sich kurz so und sagen so, ja, wir kennen uns aus der Schulzeit und so und ich wollte nur gucken, ob alles in Ordnung ist, ist cool, dass du mal wieder hier bist und dann verabschiedet die sich schon und fährt wieder nach Hause. Aber irgendwie lässt das ihre Verlobte Jules nicht los. Und als Jackie dann am nächsten Tag nicht da ist, am Nachmittag, rudert die mit einem Boot rüber zu dem Haus von der ehemaligen Schulkameradin von ihrer Frau und erfährt dann so ein paar Sachen, die sie nicht wusste von ihr. Und das so ein bisschen rumspioniert, gefällt ihrer Ehefrau auch nicht. Das bekommen wir kurz danach mit, weil die beiden machen einen Ausflug und fahren spazieren und dann stehen die an so einer Klippe von so einem Tal, wo du halt so eine geile Aussicht hast. Und das ist schon eine recht überraschende Szene, aber sie ist eigentlich Teil der Prämisse, deswegen werde ich das mal jetzt erzählen. Und dann plötzlich stößt Jules ihre Ehefrau von dieser Klippe runter. So ohne Vorbereitung und ohne irgendwas. Und da denkst du schon so, okay, was geht hier ab?
Hast mich schon.
Ja. Und ab da zeigt sich halt Jackie mit einem ziemlich hässlichen Gesicht, weil ich meine, wir haben ja schon bei Revenge erfahren, offensichtlich können Frauen in Filmen sehr hohe Stürze auf Stein, auf Beton überleben, 100 Meter tief, das ist wohl kein Problem. Und drauf geschissen. Suspension of Disbelief. Jedenfalls kehrt Jules dann irgendwann zurück, um die Leiche zu beseitigen, um zu gucken, ob alles okay ist. Und ihre Verlobte ist aber weg. Und die hat sich dann weggeschleppt, die ist dann in den Wald gegangen, schwer verletzt und merkt dann, mit der Frau, die sie da geheiratet hat, stimmt irgendwas nicht. Das ist eigentlich der Film. Und dann entsteht halt so eine Hetzjagd zwischen diesen beiden. Das ist die Story von What Keeps You Alive.
Okay. Klingt erstmal nach was ich mir gerne angucken würde.
Ja. Ist aber leider nicht toll. Und krankt an vielen Logiklöchern, also bezüglich des Verhaltens einiger Charaktere hier in dem Film, irgendwo hört die Suspension dann auch auf, wo du sagst so, ja, das ist das eine andere Mal zu viel, wo du denkst so, warum macht man das jetzt an dieser Stelle und so und das halt wirklich, das strapaziert dieser Film. Über. Dass dann denkst du, okay, das ist ein bisschen too much des Guten. Eins meiner wenigen Lichtblicke in dem Film ist tatsächlich die perfide Performance von Hannah Emily Anderson. Die spielt nämlich die Jackie. Und wenn die halt ihr wahres Gesicht zeigt, die spielt auch in Dark Phoenix übrigens, da könnte man die mal gesehen haben, dann macht das schon Spaß, weil wo sich ihre Ehefrau Jude zum Beispiel in den Wald geschleppt hat und da versteckt irgendwie da so im Wald, siehst du halt, wie sie halt so rumheult und wie sie halt so einen tränenreichen Ausbruch hat, so weißt du, weil die läuft da rum und sucht sie und sagt sie, es tut mir leid, ich weiß nicht, was mit mir los ist und so hin und her, ich weiß nicht, warum ich das getan habe und rast so völlig aus und ist den Tränen so nah und sie ist schon kurz davor rauszukommen, weißt du, und darauf zu reagieren. Und dem zeigt halt ihr wahres Gesicht. Neben sagt so, oh fuck, wo bist du denn, du blöde Schlampe, sowas hin und her. Und zeigt sich dann so, so wirklich von diesen, lässt dann diese Tränen sein und so weiter und denkt dann so, sie ist unbeobachtet und die bekommt halt mit, wie sie sagt, oh fucking bitch, where are you und so, weißt du. Und das, das ist schon ganz cool, wie sie so umschwenkt von diesen nach außen hin, so dieses Emotionale, aber dann in Wirklichkeit komplett irgendwie, komplette Psychopathin ist. Mhm. Das macht Spaß, dazu zu gucken, auch wenn das ein bisschen so über die Stränge schlägt, das ein oder andere Mal. Aber die macht einen guten Job. Die zweite Dame, der Jules, die heißt Brittany Allen. Die haben übrigens beide bei, bei Jigsaw mitgespielt. Hm. Hatten zwar keine gemeinsamen Szenen, aber waren beide im Film zu sehen. Ist zum Beispiel auch Popclown The Boys gewesen. Für diejenigen, die The Boys gesehen haben, das waren, glaube ich, auch zwei, drei Folgen, wo sie aufgetaucht ist. Also könnte man auch mal gesehen haben, das Gesicht, aber eher unbekannte Schauspielerin. Was ich interessant finde, die hat auch den Score geschrieben von dem Film.
Oh.
Das heißt, von ihr stammt die Filmmusik hier. Das ist auch eine lustige Kombos. Eine von den Hauptdarstellern hat,
das hat für man auch nicht oft, ne?
Ja. Auch eine lustige Kombo. Ja, kleiner Film, hatte Box Office laut IMDb 20.000 irgendwie weltweit so in den Dreh. Also,
das klingt doch noch so ein Festivalfilm.
Hat nicht wirklich viele Leute erreicht. Ist, ist ein Festivalfilm, ist ein kleines Ding. Ist ein Film, den ich mir vorstellen kann, der auf dem Fantasy-Filmfest lief. Hm. Aber krank leider an vielen Ecken und hab schon, was diese Art von Film, diese Hetzjagdfilme angeht, habe ich schon spannender gesehen. Gerade der erwähnte Revenge, den fand ich ja richtig gut. Den mochte ich tatsächlich gerne, aber What Keeps You Alive ist jetzt nicht so ein geiler Vertreter, weil der einfach zu viel Logiklöcher hat.
Also eher so einer, der um 15 Uhr auf dem Fantasy-Filmfest läuft.
Ja. Oder um 6 Uhr morgens.
Ja. Ja, schade.
Ja, eher so einer, genau. Keiner jetzt, mit dem das Fantasy-Filmfest eventuell öffnet wird. Aber es, ja, für Genre-Fans, wenn die Bock drauf haben, sollen die sich den reinziehen. Geht 98 Minuten, aber kein Highlight.
Erik mochte den sehr, sehr gerne.
Erik mochte den? Hat ihn bewertet?
4 Sterne.
4 Sterne von Erik?
Ja.
Okay.
Können wir mal fragen, ob der auf dem Fantasy Filmfest lief?
Ja, das können wir machen. Das ist ja immer, die Chance ist ja immer groß, dass die Filme dir gelockt hat, dass er die da irgendwo gelunzt hat.
Ja.
Aber der konnte dem dann einiges mehr abgewinnen. Aber ich habe auch schon bei mir in der Bubble, habe ich gesehen, dass den der andere oder der eine oder andere fanden richtig gut.
Ja, der geht relativ, aber auch relativ ambivalent durch. Also ich habe hier auch Leute, die
oder?
Weiter unten sind. Wobei selbst so André Hecker, 3 Sterne, ist auch nicht schlecht.
Dietz, nee, schlecht ist
Dietz,
nicht.
Dietz 2,5.
2,5 von Dietz, ja, die habe ich auch alle von mir. Erik 4. Ja, 2, 3, 4 Sterne Bewertung. Zwischen 3 und 4 bewegt sich das.
Naja, also es klingt jetzt nicht so, als wäre das schon ein Film, der das Prädikat Eierfilm von dir bekommt.
Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Aber das ist ja dann ist schon...
auch kein Los von Dennis.
Aber es ist dann schon interessant, dass es Leute gibt, die dem scheinbar richtig was abgewinnen
ja.
können. Also.
Ich meine, Erik ist ja grundsätzlich immer so ein bisschen positiv unterwegs, was die Punktevergaben angeht. Der ist ja selten kritisch.
Mhm.
Eher so aufrunden, aber 4 Sterne für den.
Das ist Junge. Ja, ist eine Menge.
Da bist du wahrscheinlich nicht.
Da müssen ein paar Futschis im Spiel gewesen sein. Nee, da bin ich nicht. Alright, What Keeps You Alive? Punkte. IMDb 5,7. Hat einen Metascore von 66 und Letterboxd steht hier bei einer 2,9 Durchschnittsbewertung. Ja, wir haben 18.000 Leute gesehen.
Was war der Metascore?
66.
66? Mhm. Ist auch nicht schlecht.
Nee, schlecht ist es nicht.
Boah.
Ach, doch, Fantasy Filmfest 2018. Schreibt was André Hecker hier.
Ach, okay.
Tatsächlich einer von denen.
Ja, ich hätte irgendwie noch gerne ein Fazit.
Ja, ist nicht toll. was soll ich dir jetzt noch für ein Fazit bringen, was ich noch nicht gesagt habe? Ich mochte halt die Leistung von der einen von den beiden, die sich halt von dieser bösen Seite zeigt. Das macht ein bisschen Spaß in manchen Szenen, rettet den Film aber nicht, weil zu viel Logiklöcher.
Mhm. Ich sag 4.
Ja, in der Gegend war ich auch irgendwo gerade so bei 4,5, 4. Ah, ich nehme auch eine 4. Das klingt gut.
Ja, in der Gegend seid ihr definitiv. Einen halben Punkt zu niedrig. 4,5.
Okay.
So. Also brauche ich mir den nicht auf die Watchliste setzen.
Naja, ich bin ja, also ich.
Oder ich muss nochmal Erik fragen.
Ich bin jetzt hier mit 2 Sternen drin und ich sehe hier 7 Leute, die über diese 2 Sterne sind. Also insofern kannst du dir den trotzdem angucken.
Ja.
Wir sind ja sowieso nicht immer einer Meinung. Insofern kannst du trotzdem machen.
Das ist wohl wahr.
Aber den hast du gar nicht auf dem Schirm, ja?
Nö, irgendwie nicht.
Dachte auch so, okay, was ist hier los? Dann ist nicht zu sehen, ja. Weit und breit.
Ja, aber das ist wahrscheinlich auch so, und das habe ich, als ich über so Traumata-Filme nachgedacht habe, so im Zuge von Felidae, habe ich noch so gedacht, ja, logisch, dass da bei mir keine Horrorfilme dabei sind, weil ich gucke die erst seit 4 Jahren. Ach so. Ich habe die halt echt so 30 Jahre meines Lebens locker einfach vermieden, weil ich es hasse, mich zu erschrecken und weil die mir nichts gegeben haben. Und ich kannte nichts, also ich kannte kein Friday-Teil, kein Nightmare-Teil, nichts davon, kein Halloween, nichts davon gesehen. Und ich habe das erst vor 4 Jahren so angefangen, aber dann habe ich auch in so 1000 Filme im Jahr, hatte ich dann so 400 Horrorfilme dabei. Ich dann einfach mal in einer Woche alle Friday-Filme durchgezogen habe oder so.
Da hast du einiges aufzuholen, aber gut, bei deinem Pensum.
Ja, hat er ja scheinbar schon gemacht.
Ja, hat er schon gemacht, ja.
Also die großen Reihen habe ich alle durch, auch so Leprechaun und so, da bin
ich nicht dran. Die großen Leprechaun.
Das Einzige, was mir noch fehlt, ist Puppet Master, da gibt es aber irgendwie 16 Filme von.
Alter.
Lee geht ja jetzt auch die ganz großen Reihen ran, dank dir.
Ja. Ja. Ich schmeiß auch bald Puppet Master 16 rein und wollen wir mal gucken.
Ist wieder unentschieden. Was war das? Der vierte Teil?
Ja, vierte Teil von Leprechaun.
Vierte Teil, okay. Puppet Master 16.
Das wäre so assi.
So random, Alter.
Ja gut, da würde ich, glaube ich, echt...
Ich glaube auch nicht, dass das eine konsistente Handlung hat.
Ich würde mir den 16. Teil angucken. Lee könnte das nicht, ohne die anderen 15 Teile zu gucken. Der würde sich
dann. Also, wenn das passieren würde, würde ich es, glaube ich, machen.
Was machst du bei Leprechaun? Du guckst nicht die ersten 3 Teile, oder? Guckst die ersten 3 Teile?
Ich weiß nicht.
Soll ich dir noch was schmackhaft machen? Der dritte ist Leprechaun in the Hood.
Ach.
Nein, Entschuldigung, in the Hood.
In the Hood.
Ich sogar. Ja, ich meine, das ist der dritte, der in the Hood ist.
Ja, Alter, ich bin am Start. Jeden. Leprechaun in the Hood.
Könnte aber auch der 5. sein, ich bin mir nicht sicher. Es gibt noch einen in Las Vegas, das ist der beste. Ich weiß nicht, ob es der 2. oder der 3. ist.
Haben die da einfach die Locations geändert, wo der Leprechaun dann auftaucht oder was?
Wirklich, aber, ich finde zum Beispiel...
Leprechaun in Wanne-Eickel. Wie geil.
Leprechaun auf dem Rummel, Leprechaun in Wanne-Eickel.
Aber das Setting nach Las Vegas zu verlegen, fand ich tatsächlich sinnvoll, weil da ist halt Gold.
So, ja,
also das war schon ganz, ganz, ganz cool. A Leprechaun in Space ist natürlich die Perle des Ganzen.
Ach, ich habe schon Bock, die zu gucken.
Wie fandest du Jason X, wenn wir schon mal dabei sind?
Das Guilty Pleasure von mir.
Fandest du gut, ja?
Ja, ich mag den.
Ja, der teilt ja richtig die Gemüter, Alter. Da haben sich ja die Leute, haben sich komplett von der Reihe abgewendet, die den gesehen haben, und andere feiern den.
Der hat super geile Kills, ey.
Okay.
Alleine wie der die eine schockfrostet und dann ihre Fresse auf so eine Platte ballert und diese ganze alles zerplatzt, ist super. Ja. Das ist ein Kill.
Na gut.
Gegen so eine lame Machete.
Die lame Machete. Das wollen wir natürlich nicht. Lehme Machete.
A little wordplay never killed anyone.
So, Guess, hast du noch eine Minute?
Ja, gerne.
Okay.
Was hast du denn?
Ich habe euch natürlich was mitgebracht.
Ach, damit kommt er jetzt.
Siehst du?
Klar.
Na klar.
Ich hab euch
einen Ballon.
Hey, wie geil ist das denn? Den habe ich mir schon immer mal gewünscht.
Okay, ich geh mal hin und her. Ich gebe mal Guess zuerst das.
Ah, Dennis. Oh.
Oh,
kein Geschenkpapier.
Hast du meine Sammlung etwa eingesehen?
Nö.
Woher weißt du, dass ich den nicht habe?
Intuition.
Das war eine gute Intuition. Er hat mir Arnold Schwarzeneggers Meisterwerk Hercules in New York geschenkt. Ein Film, den ich nicht kenne und den ich nicht im Regal habe, aber wahrscheinlich, wenn ich den irgendwo sehen würde, eventuell kaufen würde.
Ich höre ja gerade die Filme-Jungs komplett durch.
Schön groß.
Und da hatte Hoffi den einmal und danach musste ich den einfach kaufen.
Oder hat er das hier gesagt?
Hurensöhnige Müllfilme aus Scheiße.
War das das Fazit?
Nee, das gilt ja nur für Til Schweiger Filme, habe ich gelernt.
Ach so, okay. Und so. Forrest Gump.
Dann wollen wir Lima nicht alleine stehen lassen. Lee ist ja der belesene Mann von beiden.
Ist das stimmt, so?
Ja. Oh, stark.
Oh, Heart of Darkness. Das ist ja geil.
Nice.
Hammer, Alter. Also
cool. Für die Unwissenden die Grundgeschichte zu Apocalypse Now.
Ja.
Ja.
Habe ich mal im Urlaub gelesen vor 2 Jahren oder so. Fand ich spaßig.
Das ist ja krass. Ich hätte gedacht, dass das ein größeres Werk ist, weil das ist wirklich, sieht überschaubar aus hier.
Ja, gibt's auch einen Film zu, also zu dem Original, glaube ich, mit Tim Ross.
Den Ach.
Würde ich eventuell nicht gucken.
Guck mal, da gibt's am Ende ein Full-Book-Quiz.
Nice. Sehr schön.
Heart of Darkness opens in what setting? Und dann Multiple Choice. Sollen wir da ein bisschen was übernehmen von
für Special? Genau, nehmen wir für Special mit rein.
Vietnam.
Ja, geil, Alter. Vielen
Dank. Wenn der das nicht da ist.
Hammer cool, Mann.
So, aber jetzt kommt was. Da danke an Classic Dave, weil der ist wirklich von deiner Liste.
Oh, nice. Dark Angel, Dolph Lundgren. Den habe ich tatsächlich auf meine Wunschliste gepackt, weil ich den vor Ewigkeiten gesehen habe und denke, dass ich den mag. Also auch ein Film, den du mögen könntest, oder?
Ja, denke ich auch. Schöne Grüße da nochmal an Classic Dave, der gerade am Strand liegt.
Sehr geil, ja, schönen Gruß. Deswegen ist Classic Dave diesmal beim Fantasy Film Fest nicht dabei.
Ja, der ist im Urlaub.
Vielen Dank.
So, und dann noch einen für Lee.
Guck mal, ich krieg die Bücher hier. Alter,
ja, na klar, er weiß, wer der Intellektuelle von uns ist.
Quentin Tarantino, Natural Born Killers, The Original Screenplay. Also. Das ist ja sehr geil. Ich glaube zu wissen, was das ist. Ne? Das ist jetzt halt dieses volle Ding und da ist nur dann dieses Stück aus.
Das ist das Original, was er sich eigentlich gedacht hat, genau, was Oliver Stone dann halt
mehr umfasst.
Verwandelt hat. Ja. So, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der True Romance Teil da auch bei ist oder ob das wirklich nur das Excerpt von dem Natural Born Killers ist, weil das war ja in seiner Idee auch ganz anders.
Ja, ah, okay. Weil also ich dachte jetzt, das ist eben das zusammen.
Ja, weil das Original hat, glaube ich, irgendwie was an 800 Seiten oder so. Also das ist riesengroß. Okay, ich weiß nicht, ob ich vermute, das ist nur der Natural Born Killers Teil, aber ich fände es dennoch da auch trotzdem spannend, mal zu wissen, was er sich dabei gedacht hat, wie er das gerne gehabt hätte.
Ah, okay. Ja, geil, Alter. Ja, mit 119 Seiten wäre das
verwunderlich.
Aber
interessant. Definitiv.
Geil, Alter. Vielen Dank. Hammer, ja. Cool, Mann.
Dennis, Alter.
Habe ich mir mal aus London kommen lassen oder so irgendwo.
Vielen Dank.
Gab es in Deutschland nicht.
Großartig.
Da hast du Classic Dave nach meiner Wunschliste gefragt bei
was.
Ach, okay, wie cool.
Bei dem ersten habe ich mir gedacht, komm, kaufst du mal ins Blaue, den hat er sowieso nicht.
Tatsache.
Und bei dem anderen, komm, wir jetzt noch einen haben, lieber, dann frass mal Dave.
Hast du aber guten Lauf. Bei meinen fast 5000 Filmen ist nicht so leicht. Und hier Maniacop hast du gekauft, den hatte ich auch nicht. Also.
Ja. Geht.
Ist nicht so leicht. Sehr stark, vielen Dank.
Ja. Gerne.
Lief ihn jetzt schon anzulesen.
Ja, ich habe nur mal reingelesen, ist geil. Mickey Mallory, ja, Mann, voll gut.
Kann er nicht mit lernen. Wir
haben ja noch einen Podcast zu machen, nur, hallo.
Ja, entschuldige.
You're a creep.
Eine kurze Lesung machen hier.
Eine Lesung. Ja. Vielleicht kann ich dir aus den Büchern vorlesen, als Vorleser-Champ.
Ja, ich krieg das sonst auch hin mit dem Lesen.
Aber nicht mit meiner coolen, charakteristischen Stimme.
Meinst du?
Ja, das macht mal ein bisschen was, her.
Ja, das ist dann das nächste auf der Agenda, Guess imitieren.
Da es ja ein Drehbuch ist, könnt ihr das ja auch abwechselnd lesen mit verstellten Stimmen.
Das wäre auch eine Idee. Wie heißt das immer, wenn du bei diesem Casting bist, so diese, wo einer so gegenlesen muss?
Wie heißt da was?
Na, dieses Drehbuch, diese Drehbuchtrainingssequenzen. Es hat ein bestimmtes Wort, was du immer. Habe ich erstmal von dir gehört.
Ich weiß leider gar nicht, was du meinst.
Ich brauche einen Kumpel für bla 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 bla.
Zum Anspielen.
Anspielen, genau. Ach so. So heißt es, ja, genau, anspielen. Ja. Vielleicht kann ich mal für dich anspielen und dann können wir das Drehbuch mal so ein bisschen
vornehmen. Meinst du, wenn ich da was draus aufnehmen will? Ja.
Ja.
Haben wir Natural Born Killers, the Musical.
Genau, the Musical.
Das wäre das so.
Wir machen ja einfach eine Musical, also eine Audiobook-Musical-Nummer draus.
Wir tun so, als wenn der Film erst gedreht wird und ich bin ein Anspielpartner.
Ja. Ich wünsch mir Hoffi als Mallory.
Unbedingt, ja.
Warum denn Hoffi, Alter?
Der Mellow Hoffi.
Weiß nicht. Mit seinen Cold Openern bei Dings, weil ja, ihr Film ist ja gar nicht so weit weg davon.
Hat er sich aufgeregt, Alter, über meinen Dings-Film.
Über was?
Als ich das Poster gepostet habe, als ich mit Alessandro hier über Dings gesprochen habe, auf die stürmische Art, ein Film, den du hier, wo du nicht verstehen könntest, warum ich mir den angucke.
Das Sandra Bullock-Ding.
Ja, das sieht er ähnlich an.
Da habe ich mir auch sofort gefragt, warum guckst du sowas?
Genau, Jesus fucking Christ, wie kann man bloß dieses hässliche Artwork sehen, die Prämisse des Films kennen, und trotzdem denken, fett, das gucke ich mir an.
Siehst du? Einmal das, was Hoffi sagt.
Ja, natürlich.
Hat er recht.
Natürlich seid ihr da auf einer Wellenlänge.
Ja, also was das angeht, auf jeden Fall, Brüder im Geiste.
Tja.
Na, logisch.
Ich schließe kein Genre kategorisch aus.
Ja, ich ja auch nicht.
Cats is underrated.
Aber offensichtlichen Ramsch kann man dann anhand von so einem Poster schon mal aussortieren.
Hätte ich den Ramsch wegen dem Poster-Artwork aussortiert, wäre mir ja 8 Punkte für mich gegangen, wie wir wissen.
Ja gut, das ist das nächste Problem, Alter.
Das ist eben kein Problem. Sondern es das heißt so viel, dass man sich von hässlichen Artworks nicht stören lassen sollte und sich selber ein Urteil bilden.
Ja, Romantik.
Es kommt auf die inneren Werte an.
Natürlich. Oh. Bei Filmen jetzt auch, ja?
Ja.
Auch das.
Was eine schöne Botschaft am Ende noch.
Ja. Super Botschaft. Damit würde ich sagen, locken wir uns hier aus.
Ja, wollt ihr noch wissen, wie die Nummer ausgegangen ist?
Das oder machen wir natürlich.
Ist eh klar, oder was?
Nee, sonst ist hier wieder Stress aus Österreich, ja. Müssen wir uns jetzt die Punkte selber zusammensuchen oder was?
Ja, ja, eben. Siehst du, und Stress aus Österreich, das ist erfahrungsgemäß keine gute Idee.
Deswegen, der war nicht schlecht.
Sage ich jetzt mal, wie die Nummer ausgegangen ist.
Mhm.
Guess ist bei 4,5 gelandet, Dennis bei 4 und es war noch eine knappe Kiste, ich bin bei 3,5.
Oh, okay.
Ja, drück ihn.
Ja, unterm Strich natürlich trotzdem.
Richter is the victor.
Ja, natürlich.
Sorry.
Jede Episode das Gleiche.
Ja, was soll ich machen? Das, ey, fürs Protokoll, im Gegensatz zu euch, habe ich keine Punktlandung hingelegt. Ich habe jede Runde daneben geraten und ihr habt dank mir hier 2-3 Punktlandungen.
Mhm. Naja.
Aber The Void ist schuld, ich verstehe es schon.
Ja. The Void ist schuld, ja. Ist aber trotzdem eine sehr nice Story auf jeden Fall. Wir haben trotzdem verloren. Aber Dennis sollte nochmal die Gelegenheit kriegen, hier in den Lostopf zu kommen, weil bezüglich des Fantasy Filmfest machen wir nochmal das ein oder andere Mal und wir nehmen auch eine Support-Episode definitiv noch auf.
Ja, und auch wenn das heute schon sehr viel Fantasy Filmfest-Charakter hatte mit der Filmauswahl.
Bisschen schon, ja.
Machen wir noch was explizit mit Filmen aus dem diesjährigen Fantasy Filmfest.
Richtig. Ja. Was auch. Und in der Support-Episode könnt ihr euch darauf vorbereiten. Da reden wir über Her. Mhm. Für Olli, ein Auftragsfilm in diesem Monat. Da werden wir diese drei Konstellationen nochmal ranziehen.
Genau das.
Freuen wir uns drauf und dann sind wir fertig für heute und bedanken uns bei allen. Dennis, hast du noch was zu sagen?
Ja. Ich grüße mal meinen Kumpel Mr. Pink. Der neue Praktikant. Würdige Nachfolge in dem Amt.
Ist fein, ja.
Guter Mann.
Ja.
Tschut, tschut.
Hey Diggi, schöne Grüße von der Lok. Ich hup mal für euch. Bewegt mit mal nach außen.
Guck mal, da freut sich der Gast schön wieder.
Super. Yeah! Gutes Stichwort. Und dann würde ich sagen, sind wir raus. Don't drink and drive. Denk dran. Tschüss.
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 Bewegt Bildbanausen.